Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy Friends and Neighbors, Rodeo Radio, the Boss Hoss Podcast bei Radio Bob, Folge 5.
Absolut, letztes Mal waren die Jungs von In Extremo da mit ihrem Medieval Rock. Heute wird's wesentlich härter, schneller und spezieller. Es geht um Thrash Metal mit einem Godfather oder Lord of Darkness des Genres.
Yeah.
Wir machen es spannend. Geboren ist am 18. Dezember 1967 in Essen.
Ist Mastermind und Begründer einer der bekanntesten Thrash-Metal-Bands der Welt.
Insgesamt 14 Alben haben sie bisher rausgebracht.
Ja, mit großartigen Albentiteln wie Endless Pain, Pleasure to Kill, Extreme Aggression, Phantom Antichrist.
Gods of Violence zieren ihre Diskografie. Der Frontmann, unser Gast heute, ist überzeugter Tierrechtler und engagiert sich für PETA.
Ja, die Band hat eine internationale Fanbase, tourt weltweit seit Jahrzehnten.
Sollten ursprünglich seit dem 27. März zusammen mit Lamb of God und Power Trip auf Europa-UK-Tour sein. Schade.
Aber Glück für uns, absolut. Denn sonst wäre er heute nicht hier. Wir freuen uns.
Herzlich
Mille
willkommen.
Petrosa von Creator beehrt Hi. Uns. Schön, dass du da bist, Mille.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja. Ja, du bist uns eine Ehre.
Ich glaube, das war die längste Gast-Introduction bisher. Aber es gibt auch viel zu erzählen.
Wir haben ja längst nicht alles gesagt. Ne? Also ja. Wir mussten uns ja vom Intro schon ein bisschen kürzen, ne? Wenn wir da noch im Verlauf des Podcasts drauf zu sprechen kommen wollen. Zuerst mal würde ich sagen, wir haben die Kategorie Nummer 1 und nennen es den Startshot.
Mhm. Ja. Ne? Eigentlich gibt es einen Whisky, aber der fällt ja bei dir aus. Du bist.
Ja, nee.
Bist
auch
du.
Zu früh.
Das, ja, zu früh ist immer relativ. Ne?
Also, wir können halt immer nach 4 ist immer alles okay.
Das aber stimmt.
Wir sind natürlich flexibel, wir haben einiges da. Wir haben einen guten Weißwein besorgt, Bierchen, Wasser oder was du möchtest.
Also, den Weißwein würde ich nehmen.
Ja?
Also, aber jetzt nicht sofort. Also, oder muss ich einen Shot machen?
Nein, Weißwein-Shot. Aber wir wollen ja für den Spirit und für die Stimmung ja auch erstmal anstoßen.
Okay.
Ja? Ja, das machen wir. Dazu. Aber wie ist es bei dir? Neben dem Vegan-Sein bist du straight edge?
Nein,
also Alkohol ganz selten? Oder?
Das ist selten. Das ist so.
Oder sagen wir so, zu viele Backstage-Partys gefeiert im Leben?
Nee. Also, das ist alles, war immer alles im Rahmen. Also,
ja.
Es war jetzt nie so, dass ich. Ich hatte meine Phasen, so, ne?
Wo ja,
ich
dann die nicht.
So, genau. Aber. Dass ich jemals bei mir in meinem Leben im Mittelpunkt gestanden hätte, dass ich jetzt irgendwie der Welt beweisen muss, dass ich am meisten trinke oder am meisten Drogen nehmen kann, das war nie der Fall.
Ja.
Ja. Aber ich mag immer noch so ganz gerne mal so einen Weißwein trinken und dann gibt es auch wahrscheinlich Tage, wo man nochmal so steil geht, aber insgesamt ist es relativ ruhig geworden. So.
Ja.
Bist du auch ein oder bist du
Nee, ich bleib beim Bierchen.
Okay, also immerhin wieder in die.
Und du für die Stimmung, für die Spirits?
Ja, ich habe erstmal noch Bierchen, muss ich erstmal essen. Ich komme nachher rüber zum Wein.
Cheers, Mille.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass es klappt.
Auf heute.
Auch auf dich, Alec.
Auf dich auch, Haus.
Danke, Boss.
Ja, wir haben es gerade angesprochen. Wie so ziemlich allen ist es bei euch das Gleiche, es geht euch ähnlich, keine Tour.
Ja.
Ihr werdet auf Tour?
Wir werden jetzt nicht die ganze, also wären wir jetzt schon wieder da, deswegen wäre ich wahrscheinlich auch hier hinkommen können.
Ja.
Die Tour war nur einen Monat lang, aber es war eben eine sehr umfangreiche Tour. Ne? Wir hätten in England in einer riesigen Halle zusammen mit Lamb of God gespielt und das wäre unser größtes London-Konzert gewesen.
Schade.
Und auch, insgesamt wäre die Tour eine unserer größten gewesen, weil wir haben schon gemerkt, die Tour hat am 27. März stattfinden sollen und am 20. war der Lockdown. Und deswegen wussten wir schon in etwa, wie viele Leute zu der Tour kommen werden. Ne? Das wäre eine ziemlich fette, coole Tour geworden. Mhm. Und das ist ein bisschen ärgerlich jetzt.
Ja. Habt ihr verschoben? Oder?
Wir haben es verschoben, ja.
Gibt es schon Termine?
Ja, es wird angedacht, dass wir einfach in den. Ja, gut, ich sag's jetzt. Wir wollen wahrscheinlich erst das Album machen, weil wir hätten das Album. Das wäre die ursprüngliche Tour wäre noch ohne ein neues Album gewesen.
Ja.
Und wenn wir jetzt die nächste Tour ansetzen, wird es vorher ein neues Album geben.
Ah, geil. Ja, das war, da hast du schon mal drüber gesprochen
genau,
in einem Interview und keiner
nicht.
Wusste
nee,
so,
nee.
Was da jetzt läuft.
Nee, bis jetzt also ihr seid die Ersten, denen ich das erzähle. Genau, und ich glaube, das macht auch irgendwo Also ich versuche ja immer das Gute in den Situationen zu sehen. Hätten wir die Tour jetzt gespielt, wäre es unsere dritte Tour für dieses Album gewesen in Europa. So haben wir ein neues Album.
Ist dann schon spannender für die Fans
genau,
auch, ne?
Super. Genau das.
Also und das Album, wie lange dauert es? Wann kommt es raus oder wann ist dann die Tour?
Wir proben ab den 5. fangen wir wieder an zu proben.
5.
Nächsten Monat,
Juli. 5. Juli, okay.
Und die Songs sind, also ich habe 10 Songs geschrieben. Ich will natürlich noch mal 2-3 Songs, weil ich denke dann immer so, ich kann noch besser. Und, so, ne? Und dann,
na klar.
Ich denke mal, dass es nächstes Jahr im Sommer rauskommt. Wenn die Welt dann normal weitergeht, sowieso.
Ja, geil.
Das hoffe ich ja mal bis dahin.
Sehr schön.
Ja, super. Also, liebe Leute, wir haben natürlich heute Mille vom Creator zu Gast und die machen Thrash Metal. Und Mille, du hast mal auf Kika erklärt, was Thrash Metal eigentlich ist. Jetzt erklär uns, es gibt vielleicht den einen oder anderen Hörer, der damit nichts anfangen kann. Was ist Thrash Metal?
Naja, Thrash Metal, ich würde es so beschreiben, dass es 1982, 83 gab es so ein paar Bands, die haben mit wenig Akkorden sehr schnelle metallische Musik gemacht, die irgendwo zwischen Punkrock und Metal war. Also die waren nicht ganz so melodisch wie zum Beispiel Iron Maiden oder Black Sabbath oder Judas Priest im Zeitpunkt, aber hatte noch so, war viel schneller. Mhm. Und ich würde sagen, dass das erste Fresh / Black Metal Album von Venom war.
Mhm. Oh, yeah.
Und sich daran dann sehr viele Bands orientiert haben. Ich glaube, viele Leute würden mir zustimmen, wenn ich sagen würde, dass Metallica Kill 'Em All eines der ersten Alben war.
Absolut.
Was da in diese Kategorie gefallen ist.
Oder Slayer. Slayer doch auch.
Slayer, die kam auch ein bisschen später.
Yeah?
Aber ja, klar. Also diese Sachen waren so die ersten Sachen, woran wir uns als Band dann auch so ein bisschen orientiert haben. Mhm. Gerade beim ersten Album und beim zweiten. Das ist Thrash Metal. Thrash Metal ist eine ziemlich aggressive Form des Metals. Ja. Und auch oft mit politischen Inhalten. Mhm. Aber nicht immer.
Ja, viel Evil und Satan auch dabei. Ja.
Evil und Satan und Politik.
Na klar. Was ja in manchen Fällen auch eins ist irgendwie.
Ja, genau.
Euch gibt es ja schon 35 Jahre locker?
Ja, uns gibt es seit 1985.
Ja, 35 Jahre. Mhm. Respekt. Krass. Ja. Ich bin auch mit euch groß geworden. Also ich bin ja auch ein altes Metal-Kind. Mhm. Und damals in Ost-Berlin. Mhm. Da waren die Platten von euch oder von, wen gab es denn noch? Also Slayer hatten wir von, Hell Awaits damals, Possessed, Celtic Frost und so, ne? Das waren so die Heiligtümer, die man ja nicht bekommen hat. Und ich erinnere mich, dass meine erste Platte von euch war die Pleasure to Kill.
Ja.
Und die habe ich auf Händen getragen, tatsächlich.
Gute
mit,
Wahl.
Mit weißen Handschuhen ausgepackt und damit kein Kratzer rankommen.
Auf dem Schwarzmarkt bekommen.
Auf dem Schwarzmarkt beim Union Berlin Spiel. Da gab es immer in den Pausen einen Metal-Schwarzmarkt und da wurden dann Metal-Hammer für 150 Ostmark vertickt. Oder
was viel Geld war?
Was viel Geld war, wenn man im Schnitt 600, 700 Ostmark verdient hat.
Man als, die auch dann an einer gekauft und 15 Leute haben die gelesen.
Ja, du hast dann diesen Metal-Hammer gekauft, der wurde dann ausgeschlachtet und dann wurden Berichte verkauft für 10 Mark und Doppelseiten-Poster für 20, 40 und so weiter, bis hin zum 8-Seiten-Slayer-Poster, was dann 80 Mark kostete oder so. Und da gab es eure Platten auch und das war echt, aber es war auch, fand ich, so die deutschen Bands, so Creator, es gab noch Sodom, Destruction und so, da wart ihr ja mit die ersten generell, die es weltweit gleichzeitig irgendwie diese Welle losgetreten haben, weil so, wie du sagst, Slayer, Venom, das war jetzt nicht so viel früher, das kam alles so in so 2-3 Jahren innerhalb dessen. Ne?
Das ist gefühlt ein ähnlicher Zeitraum. Ich als damals noch Teenager habe natürlich, für mich war das natürlich von 19, als ich die Band quasi, als wir die Ursuppe dieser Band existiert seit 1982. Wir hatten dann irgendwie so eine Art Band und haben dann gleichzeitig unsere Instrumente erlernt und haben sofort eine Band gehabt. So, ne?
Ja klar, also vor Creator war schon klar, schon so, dieses
da gab es auch ungefähr
Tyrant oder Tyrant.
Genau, Tyrant war das.
Tormentor.
Genau, das waren so diese Bands und da haben wir aber keine Konzerte mitgespielt. Das waren nur so Proberaum-Sachen.
Ja.
Und wir hatten dann, als wir unseren ersten Plattenvertrag bekommen haben, hatten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 Konzerte gespielt. So, das heißt, dementsprechend Untight war das erste Album auch. Ne? Und beim zweiten war es dann ein bisschen besser. Und wir haben es einfach gemacht. Also gefühlt waren natürlich diese 3 Jahre in der Zeit von 82, als so die erste Fresh-Metal-Welle losging, bis 85, haben wir uns schon nicht so als erste, also als Innovatoren gefühlt. Im Gegenteil, wir haben gedacht so, ja, wir machen jetzt eine Platte, die ist noch härter als Possessed.
Okay.
So, oder noch härter als Celtic Frost. Ja, so.
Geil.
Ja? Oder Destruction waren auch unsere Vorbilder. Also die waren ein bisschen früher als wir.
Wie alt warst du da? 16 oder so?
Ich denke mal so, ja, muss man einfach krass. Mal ausrechnen. Ja, aber ich denke mal so in den Dreh.
Ist auch krass und ungewöhnlich, glaube ich, dass man einer Sache so treu ist zwischen 16 und 50, ändert mal hier und da nochmal so seine Ausrichtung musikalisch und probiert ein paar Dinge aus, du ziehst durch seitdem.
Naja, guck mal, ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Musik, die man in den Teenagerjahren hört, die begleitet einen das ganze Leben.
Trägt
durch. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nicht privat auch andere Sachen höre, aber die Musik, die ich mache, der Name steht ja auch für was. Und ich finde, ich kann das am besten. Und es hört sich auch, also wenn ich jetzt, ich könnte natürlich theoretisch auch andere Elektromusik machen oder was weiß ich was. Ja. Aber ich glaube, das überlasse ich lieber anderen. Ich glaube, Thrash Metal.
Ein Glück, ja.
Also Creator kann am besten Creator. So.
Ja. Und außerdem habt ihr wirklich viele, viele Fans, wir haben es vorher schon gesagt, weltweit. Hm. Wir haben uns vor ein paar Jahren auf der Musikmesse in Frankfurt getroffen und kennengelernt. Was mir erzählt, in New York und wo ich so mit offenem Mund. Ihr seid auf der ganzen Welt unterwegs mit dem Ding. Ne?
Momentan nicht, aber ja.
Klar. Momentan nicht, aber kommt wieder. Also sprich, ihr habt eine riesen Fanbase.
Ja.
Also Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja, also es ist auch nicht so, dass ich mich durch diese Musikrichtung, die wir ja selber auch mitgeprägt haben. Also ihr habt ja auch euren eigenen Stil. Man hat ja so einen Stil.
Ja.
Und ich glaube, das ist eher das, worin ich mich bewege. Und in diesem Stil möchte ich natürlich die Musik so gut wie möglich machen. Und das ist, ich finde, da reicht es, wenn man so verfeinert und bevor man jetzt plötzlich einen Jazzpart einbaut. Ja. Verstehst du?
Aber hilft dir denn andere Musik, also die nichts mit Thrash Metal zu tun hat, bessere Creator-Songs zu machen?
Also ganz ernsthaft, ich höre nicht viel Thrash Metal. Ich bin auch sehr dadurch, dass ich mag so ein paar jüngere Bands. Ich höre mir immer, wenn ein neues Metallica-Album rauskommt, höre ich mir das immer an. Aber dass ich jetzt den ganzen Tag meine Inspiration aus dem Thrash Metal hole, das wäre ja auch Inzucht. Ne?
Ja.
Also ich höre mir einfach gute Songs gerne an.
Ja.
So, ne? Also das reicht von bis so. Also es gibt, da habe ich keine Scheuklappen. Ich höre einfach nur, für mich gibt es eben nur gute oder schlechte Songs. So.
Ja.
Ja, das ist vernünftig. Ja. Das finde ich ähnlich. Man kann auch nicht immer nur die eigene Suppe, die man kocht, auch den ganzen Tag essen. Also du musst ja irgendwie neue Einflüsse, anderen Input haben, um irgendwie dich weiterzuentwickeln.
Ja, ihr als kreativen Menschen könnt das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen.
Ja, absolut. Das ist das Gleiche. Es wäre auch gruselig, wenn man jeden Tag dasselbe Zeug hört. Ne?
Ja,
also das erschöpft sich einfach. Und ich finde es ja schwierig genug, sich immer wieder neu zu erfinden.
Richtig.
Und immer wieder neu, sozusagen bei jedem Album stehst du ja da und denkst dir, okay, was mache ich jetzt?
Ja.
Es muss irgendwie, es muss sein, wie es war. Also du willst ja auch irgendwie dich... Ne? Nicht, du willst dich nicht wiederholen, aber trotzdem musst du irgendwas Neues bringen. Und das ist schon nicht immer so einfach, finde ich.
Das ist überhaupt nicht einfach. Gerade wie viele Alben habt ihr jetzt raus?
Wir haben 9. Ne?
Ja, ja. Dann wisst ihr ja, wie das ist. Ne?
Immer
wieder. Man muss ja Geschichten quasi wieder erzählen, etwas aktueller erzählen. Ja. Aber jetzt.
Aber nicht das Rad neu erfinden.
Genau, man hat es ja schon 9 Alben lang gemacht. Und
absolut.
9 Alben bedeuten 100 Lieder oder so. Ne?
Ja, ja, klar, eben. Das ist irgendwann, das fängt schon beim Plattencover an.
Ja.
Denke, was macht man denn da drauf, Mensch? Wir waren doch schon 9 Mal drauf.
Ja.
Ihr hattet auf den ersten Platten aber auch immer irgendeine so eine Evil-Monster-Figur irgendwie.
Genau, die haben wir immer noch so in abgeänderter Form natürlich.
War die Inspiration Monster Eddy? Weil es war im Metal früher im Metal war es ja so ein Ding, ne? Dass jeder so ein Maskottchen irgendwie hatte.
Ja, irgendwie aus der Richtung kam das, ja, auf jeden Fall.
Ja, Metal hat auf jeden Fall eine große Kultur, was sowas betrifft, also so Maskottchen oder so Trademark, so Gemälde auf Plattencovern, fand ich damals immer, und vor allem auch die ganzen Logos. Wir haben vorhin, bevor wir losgelegt haben, schon schon über absurde Metal, Death Metal, Black Metal Logos gesprochen. Bei mir war tatsächlich, waren Metal Band Logos mit ein Grund dafür, dass ich später Grafikdesigner wurde. Weil mich das mega geflasht hat, dass man diese, also diese Logos, jede Band hat ein anderes Logo und typografisch anders. Und wir haben immer...
möglichst unlesbar.
Möglichst, naja, lesbar war schon gut, aber man saß immer so während des Matheunterrichts und hat in seinen Hefter irgendwie immer Metal Band Logos reingekritzelt.
Ja, genial. Siehst du? Ja? Da sieht man mal wieder, welchen Einfluss das noch auch außerhalb der Musik
absolut
hat. Ja, also das heißt, du hast einen richtigen Beruf erlernt.
Eindeutig.
Ja.
Du nicht?
Habe ich nicht.
Nein, der Thrash-Metaler und braucht keinen anderen Job. Ja,
das, ne? Darum ging es nicht. Also ich bin einfach wirklich, wirklich sehr jung an dieses Ding gekommen. Ja. Ich habe sehr jung angefangen zu touren.
Du hast jung entschieden.
Ja, und du konntest jung davon leben. Das ist ja auch nicht vielen vergönnt.
Das, ja, aber das ist so, das hängt auch damit zusammen, dass ich einfach sehr bescheiden lebe und eben mich der Situation anpasse. Ne? Also ich bin jetzt nicht jemand gewesen, der... jeder kennt ja diese Leute, die mit 20 schon dieses Auto haben wollten und diese Villa und so. Und da war ich so, war ich nie. Also ich habe mich immer dann quasi so... angepasst der Situation.
Aber konnte man mit Metal richtig Geld verdienen? In den 80ern, 90ern wurden ja noch richtig Platten verkauft.
Ich glaube, früher war das so, dass du nicht so einen großen Überblick darüber hattest, wer alles an der Musik verdient.
Das war schlimmer, ne?
Ich glaube, das hängt aber auch mit dem Alter zusammen, weil du natürlich als junger Mensch erstmal ein bisschen naiv an die Sache rangehst und denkst so, wow, ich kann ein Album aufnehmen. Und ich muss dir vorstellen, ich bin in Essen, alten Essen auch groß geworden und für mich war das wie so eine Art Traum, der sich da eröffnet. So, ne? Also du kannst ein Album aufnehmen. Da habe ich jetzt keine Fragen gestellt, ich habe einfach alles unterschrieben, was ich unterschrieben schreiben konnte.
War ja auch anders, heute kannst du es am Rechner machen. Ne? Früher brauchtest du tatsächlich ein Studio und Equipment und Leute, die sich darum kümmern.
Der es bezahlt.
Ja. Du musstest jemanden haben, der das bezahlt und du selber, für dich war das so ein totales Mysterium. Mhm. Es gab, wir haben uns jetzt an wie Captain Blaubeer oder so, aber es ist so, wir hatten damals kein Internet, wo wir uns hätten informieren können. Ja. Wir hätten jetzt einfach nur, ja, ich kenne einen, der hat auch eine Band und der hat auch einen Plattenvertrag und da läuft das so. Aber so viele Informationen gab es da nicht. Und wir hatten dieses diesen Anruf aus Berlin, ne? Und da war dieser Mensch, Karl Walterbach, der hatte das Label Noise Records und der meinte so, ey, ich finde euer Demo gut, wollt ihr ein Album aufnehmen? Und wir so, ja klar. So, und dann haben wir ganz schnell, wir hatten nur 4 oder 6 Stücke oder so, dann haben wir nochmal, ich glaube, wir hatten nur 4 Stücke, die wir gut fanden, und dann haben wir nochmal 6 Stücke gemacht und sind dann ins Studio gegangen, haben das erste Album aufgenommen, haben irgendwas unterschrieben.
Die war egal erstmal, ne?
Richtig. Ah, und, aber ich muss der Fernsehhalber dazu sagen, das hat auch sofort gut funktioniert. Und wir wurden dann irgendwie auch bezahlt so, aber ich glaube, damals war es noch ein bisschen mehr unübersichtlicher. Es gab noch Platten, Presswerke.
Ja. Es gab auf jeden Fall wahrscheinlich keine Abrechnung, wo jemand kam und sagte, ihr habt irgendwie 30.000 Platten verkauft und hier ist Kohle.
Also es war, also ich möchte niemandem was unterstellen, aber du musst dir vorstellen, es gab Presswerke, die, weiß ich nicht, wo waren, in irgendeinem Teil der Welt, wo dann einfach Platten gepresst wurden, wie viel da gepresst wurden, war ja nicht nachvollziehbar.
Das ist heute immer noch so.
Wahrscheinlich. Also alles gut. Ich würde es immer wieder so machen.
Ja.
Mir hat es ja nicht geschadet. Du warst ja auch, ne, also es war ja, das waren gute Zeiten. Wir haben eine Chance bekommen und deswegen ist
alles super. Ja, hat auch alles funktioniert.
Genau.
Erinnerst du dich an die erste Tour, die dann außerhalb Deutschlands irgendwie losging?
Genau. Ja. Und zwar war das, war eine Tour, die hieß Hell Comes to Your Town. Da war die Band
Destruction. Geiler Titel.
Destruction war die Hauptband. Wir waren vor Destruction und dann war noch die Band Rage.
Kenn ich, ja.
Und das ging so 3 Wochen ungefähr. Und da haben wir jetzt nicht so viel Ausland gemacht, aber immerhin Belgien, Holland und Schweiz, Österreich. So. Das war gut.
Geil. Ja, es ist schon für eine Band ein Erlebnis, das erste Mal irgendwie in den Tourbus steigen und das Land verlassen und woanders spielen, wo man noch nie war, ist schon cool.
Ich glaube, unsere ersten, wir hatten erst, die ersten Konzerte, die wir gespielt haben, waren so in irgendwelchen Jugendzentren. Dann kam aber auch schon irgendein Typ aus Belgien, der uns eingeladen hat. Der kam dann über die Grenze gefahren, hat uns irgendwie gefragt, wie viel Geld wir haben wollen und ob wir nicht in Belgien spielen wollen. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Und dann gab es Konzerte in Dänemark. Wir haben dann kurz bevor unser zweites Album rauskam, hat noch irgend so ein Freund, der ein Magazin hatte. Der hatte so ein Metal-Magazin und der hatte auch eine Band. Und der hat dann quasi uns eingeladen für ein Konzert in Kopenhagen. So, das hat man, so hat man es gemacht. So, ne? Dann kannte der den und der kannte
klar.
den. Und
war den eine Szene, man, ne, die genau. nicht so groß genau. war, aber überall vorhanden.
Genau.
Da spricht sich das rum.
Das ist so, sowas wie heutzutage, dass jetzt so riesige Festivals gibt und das war ja zu der Zeit nicht. Aber wir haben ein Festival gespielt, in, auch zu der Zeit vom ersten Album. Und das war in Süddeutschland. Und da waren Headliner die Band Zinner. Mhm. Und wir haben irgendwie nachmittags gespielt und das war auch für uns ein super Erlebnis.
Mhm. Sehr geil.
Das war aber, das war aber schon alles was mit dem ersten Album. Wir haben im ersten Album 4 Konzerte gespielt. Mhm.
Ja, und jetzt gibt es bald ein neues Album von Creator und die Tour dazu. Und der Vorbote ist quasi 666 World Divided, die erste Single, die ist schon raus.
Hm? Ja, ich weiß nicht, ob das aufs Album kommt. Vielleicht.
Ach so, die kommt vielleicht so. Gar nicht. Alles klar, okay. Also es war geplant, dass es sozusagen der Vorbote für die Tour ist.
Genau.
Okay, und welche Bedeutung hat der Song? Also World Divided, seid ihr da in
passt
dem
ja
Fall auch
gut.
politisch beeinflusst?
Es war so ein bisschen ne? so, es beschrieb die Situation zu dem Zeitpunkt.
Ne? Also, ja, und ist, ja, ist immer noch aktuell.
Richtig, dass es so innerhalb der Bevölkerung immer wieder... Keiner findet mehr zueinander, es findet kein richtiger Diskurs mehr statt und es findet nur noch so, entweder bist du das oder das und ich schreie dich jetzt an und dann, also, ja. also wirklich, dass man diskutiert und wie ich aufgewachsen bin in so einer, ich bin ja, komme ja aus den 80ern, da gab es eine Diskussionskultur, heutzutage gibt es im Netz einfach nur jemand, der sagt, du bist scheiße, weil du denkst das.
Ja, schön anonym alles.
Ja, es gibt kein Diskurs mehr, es ist nur noch Pöbeln, ne?
Genau,
schwarz und weiß. Pöbeln.
Und das beschreibt der Song so ein bisschen und im Chorus denke ich, The World is in Flames, das war inspiriert von dieser, von diesem Brand in
Australien.
In Australien, oder? Genau. Ja. Und da habe ich das alles so irgendwie die momentane Weltsituation versucht in einen Song zu packen.
Und 666 ist ja bekanntlich the number
genau,
of the beast,
ist, das,
also
das,
der Satan,
genau,
das Böse.
Das ist quasi die... Die
also der ist schuld.
Offenbarung, nee, der ist nicht schuld. Das ist einfach so, in der Offenbarung des Johannes steht ja drin, dass die Welt irgendwann untergeht.
Ja.
Und da habe ich mir so gedacht, das passt an der Stelle, dass das quasi wie so eine Art apokalyptisches Szenario, was sich so in den Köpfen der Leute dann noch durch diese religiöse Vokabel quasi und beziehungsweise dieses 666, was ja eindeutig so ein religiöses Ding ist, da noch zu unterstreichen, einfach den Text zu unterstreichen, dass es wirklich so apokalyptische Ausmaße annimmt gerade.
Also quasi, ihr greift ja sehr viel den Teufel und die Hölle und so weiter auf und so. Aus welchem Grund ist das quasi, um den Leuten vorzuhalten, dass sie besser sein sollen? Oder hat wirklich der Teufel seine Finger im Spiel, deiner Meinung
nach?
Was
also ich finde, das sind einfach sehr schöne Metaphern. Das sind große Worte und die machen eine Sache für mich persönlich bedeutungsvoller.
Mächtig.
Absolut. Genau. Und das, klar kann man das jetzt kritisieren, man kann sagen so, oh, Teufel und das ist so Klischee-Metal, ja, aber dieses Vokabular und diese Art, Bilder zu malen im Kopf des Hörers, die fasziniert mich einfach.
Also hat nichts mit Satanismus zu tun?
Nee, ich bin völlig unreligiös. Also ich bin
also nicht gläubig.
Spirituell, nicht, aber nicht gläubig. Nein.
Okay.
Also gläubig schon. Ich glaube daran, dass wenn ich...
Dass was passiert. Dass es Gründe gibt fürs Sein.
Ich glaube daran, wenn ich jetzt mich hinsetze, eine Gitarre in die Hand nehme und einen neuen Song ausdenke, dass es irgendwann auf ein Album kommt und... Oder, weißt du,
okay,
Ursache und Wirkung quasi.
Ja, klar.
Ja, aber
also,
auch
wenn man
Spirit,
nichts macht, dann passiert nichts.
Spirit und Karma, Schicksal.
Du musst dich etwas weit ausholen, aber ich glaube schon, dass alles verbunden ist.
Mhm.
So, das ist für mich ein, das glaube ich nicht, das ist so eine Art inneres Verständnis der Dinge so für mich.
Und,
Glauben hört sich immer, Glauben hat für mich auch den, wenn man das Wort Glauben bedeutet, dann kommt die Assoziation zu einer Art Religion, der man zugehörig sein muss.
Ja, und
das bin ich nicht.
Finde ich auch. Und es hat auch immer impliziert auch immer ein bisschen Glaube. Heißt auch, wenn Leute glauben, klingt auch immer so ein bisschen unbeirrbar. Also, dass man nicht so wirklich bereit ist, andere Dinge zu sagen, weil ich glaube das.
Genau.
Also, dann bin ich
heißt,
ja,
ich glaube und nicht ich weiß.
Ja, ja, aber das verwechseln ja auch viele zum Beispiel.
Ja.
Religionen verwechseln ja Glaube oft mit Wissen. Ne?
Ja, genau.
Oder
genau.
mit Offenheit, dass man sagt, nur weil du daran glaubst, heißt ja nicht, dass es auch andere Dinge geben
richtig,
könnte,
richtig.
Die die eine Rolle spielen. Mhm. Aber ich glaube, die ganze Satanismus-Nummer, weil ich mich daran erinnere, als ich selber Teenie war, ist ein bisschen so, wie sich heute Eltern aufregen, wenn sie an einem Zimmer vorbeigehen und da kommt halt heftiger Gangster-Hip-Hop raus mit, weißt du, so irgendwie Nutten, Koks und Dollars und die Gun und so auf dem Schulhof. Das war ja ein bisschen damals auch schocken. Und ich glaube, die ganze Satanismus-Kiste...
Da kannst du ja nicht mehr
mit schocken. Nee, das heute nicht mehr. Aber damals war das, glaube ich, wenn das in den 80ern so aus England kam oder ja, aus den USA, da war ja alles viel religiöser, viel katholischer. Richtig. Und da war das natürlich eine 1A-Ansage an die Eltern und ans Establishment zu sagen, so hier, Satan, Oma, Satan. Ja. Oh mein Gott. Weißt du, da kommt das, glaube ich, her.
Ja, wahrscheinlich kommt das daher. Also das ist schon wieder ein Anachronismus quasi. Ja.
Und wenn man sich, und daran muss ich versuche mich immer daran manchmal zu erinnern, wenn ich mir denke, oh mein Gott, was singen die denn heute für scheiß Texte oder was für einen hohen Scheiß? Und denke mir so, Moment mal, du fandst damals auch so 666 und Satan, Evil, Hell. War auch irgendwie ein bisschen absurder Quatsch.
Das ist eine schwierige Sache. Ne? Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, dann kann man einem unterstellen, ey, Alter. Aber ich finde, dass in der Kunst ist alles erlaubt.
Ja. Absolut.
Verstehst du?
Ja, also viele nehmen es auch ernst. Ne?
Also ja, die sind aber dann ganz verwirrte. Die würden auch irgendwas anderes machen, wenn ich nicht 666 nennen würde.
Ich habe mal einen Film gesehen, Mayhem oder so. Hieß er, oder kennst du, oder wie hieß die Band?
Über Mayhem, klar.
Genau, da wo richtig... Satanismus.
Lord of Chaos hieß
genau.
Der wurde gemacht von diesem schwedischen Regisseur, der auch diese ganzen Sachen für Madonna, diese Videos macht.
Ja, ich weiß, welchen du meinst.
Und hast du den gesehen? Wie fandest du den?
Ich fand den cool. Hm. Aber weil ich mich voll an meine Teenagerzeit erinnert habe. Es ist natürlich total absurd, weil das natürlich Züge annimmt bei den Jungs da, um die es geht. Die sind natürlich völlig sick schon irgendwo, ne? Ja, die anfangen die Kirchen abzubrennen und bis hin, dass der Typ am Ende selber umnietet irgendwie. Also es war schon sehr so, wo man immer dazu kommt, man braucht immer einen gewissen Abstand.
Richtig.
Zu allem. Also alles ist irgendwie auch ein bisschen Klischee und man spielt gerne damit und es ist auch irgendwie cool, aber man darf halt alles immer nie zu ernst nehmen.
Genau das ist das Ding. Man vergisst immer den Humor unter der Sache und ja, auch so ein bisschen das, ich will jetzt nicht sagen, dass meine Texte, wenn ich die schreibe, dass ich die will, dass die Leute die lustig finden, aber ich will auch nicht, dass sie sie zu ernst nehmen.
Ja.
Verstehst du? Mhm. Das soll schon irgendwie so, also für mich sind das alles so, es hört sich, soll sich jetzt nicht hochtrabend anklingen, aber für mich ist es Poesie. So, ne? Du schreibst Gedichte.
Die auch zu einer musikalischen Stilistik passen.
Richtig,
ne? Also aggressiv, schnell, hart und so.
Richtig.
Da hat es natürlich den Biss, den es braucht.
Genau, und das gehört zu dieser Musik einfach mit dazu. Und das soll auch nicht so, also das soll auch nicht so auseinandergenommen werden. Also ich gehe auch jetzt nicht hin und versuche Texte immer unbedingt so zu erklären. Das, was du jetzt von mir als Erklärung bekommen hast für 666, war schon... Das ist schon eigentlich zu viel.
Sehr intensiv eigentlich.
Ich will ja auch, dass die Leute sich selber Gedanken machen, worüber redet der.
Und das ist ja auch, das muss auch viel Offenheit bringen. Und wir finden bei uns ja genauso. Ne? Viel Howdy Cowboy, Horse und Yeehaw und so. Das ist ja jetzt auch nicht, dass wir den ganzen Tag Strohballen stapeln und Kühe füttern.
Nee, ich finde, das ist so, es ist so ein, so einen bestimmten Bildern zu tun. Also ich bin großer Filmfan und ich finde, im besten Fall kann ein Song das bei dir im Kopf erzeugen. Weißt du, dass du dann was hörst und du denkst, so, ich jetzt das Gefühl, so, wow, ich habe so ein apokalyptisches Gefühl,
Bilder,
wenn ich
diesen
Song höre. Oder wenn ich einen Song von Boss House höre, dass ich dann denke, so, jetzt habe ich Bock, so über einen Highway 666 zu fahren.
Also, ja, genau, so also ein bisschen Born to be Wild mäßig. Easy Rider.
Genau.
Ja, aber find ich auch. Wo wir beim Film sind, dein Favorite Genre? Was guckst du denn? Oder deine, nenn mal deine Top 3 Movies.
Wow, warte mal, ich bin nicht drauf vorbereitet. Aber ich versuch's jetzt mal einfach. Es gibt, die ändern sich ständig. Also ich habe immer jedes Jahr fast neue Lieblingsfilme. Aktuell würde ich Midsommar als Lieblingsfilm nennen.
Kenn ich nicht.
Du solltest dir auf jeden Fall angucken. Was auch noch ein guter Film war.
Aber worum geht's da im Midsommar?
Midsommar über die Midsommernacht in
Schweden.
In Schweden. Also es gibt genau eine Nacht, wo es nicht dunkel wird.
Ja.
Da bleibt die ganze Zeit die Sonne da. Und in der Nacht scheint die Sonne. Und ich glaube, das ist eine Nacht oder mehrere Nächte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall.
Ja, du eine Nacht. Eher draufstehen, wenn die Sonne nicht rauskommt.
Ja, genau.
Der Kontrast ist es.
Und jetzt kommt der Twist bei der Sache. Das ist ein Horrorfilm, der im Hellen spielt.
Ach, geil.
Das ist kein richtiger Horrorfilm, sondern es geht eher um einen Kult.
Also Horror ist schon so auch ein bisschen dein Ding.
Also nicht unbedingt. Also ich mag alle möglichen Filme. Ich mag klassische Sachen. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist zum Beispiel Sunset Boulevard.
Ja.
Und das ist ja jetzt was ganz anderes. Aber ich bin auch Fan von Science Fiction und.
Also ja,
das wäre
ja
zu viel. Drei Filme sind nämlich zu wenig.
Ja, verstehe.
Okay. Nee, Conan der Barbar könnte ich dir noch nennen. Ich könnte dir Eraserhead von David Lynch, 1000 verschiedene Filme.
Ja. Also beeinflussen dich Filme, die du siehst für Musikvideos? Bei uns ist das so.
Wir ohne Ende.
Wir haben oft immer auch ein paar Filmvorlagen im Kopf für bestimmte Videos.
Ja, ihr arbeitet auch mit Jörn manchmal, ne? Habe ich gesehen. Ne?
Heidmann, ja, Jörn Heidmann.
Mehrere Videos.
Hat er nicht dein letztes Video gemacht?
Ja, mein letztes Video
gemacht. Sehr geil.
Ja.
Sehr geil geworden.
Ja. Und da mit ihm spreche ich das immer. Ihr kennt das ja, einen kreativen Prozess. Man trifft sich und man sagt, das habe ich im Kopf. Und Jörn hatte die Idee, dass man quasi so eine Art Seance macht. Mhm. Und die natürlich auch wieder vom Horrorgenre auch beeinflusst wurde. Und man weiß jetzt nicht, ob jetzt die, wer jetzt eigentlich die Toten sind, ob die Geister, die Toten sind, oder die Lebenden. So, das war die Idee hinter dem
Video.
Ich hoffe, das wird klar.
Ja, ich finde schon. Ja. Wie wichtig sind Musikvideos dir?
Sehr wichtig, weil ich finde immer, es gibt eine neue Ebene. Es gibt eine. Also man hat einmal die Musik und dann hat man das Visuelle.
Ja.
Ich finde, das ist ultra wichtig, dass man da sich Mühe gibt und versucht, den Song nochmal zu verstärken.
Absolut.
Und die Message vielleicht nochmal zu unterstreichen.
Man gibt zwar was vor, aber gleichzeitig versucht man natürlich als Band, als Künstler auch das, was man visuell im Kopf hat, wie du vorhin sagst, so ein Song, wenn du den schreibst, hast du ja auch irgendwas im Kopf dazu.
Genau.
Bilder. Und dass man die einfach nochmal verstärkt oder versucht, besser auf den Punkt zu bringen.
Richtig, richtig. Und ich finde, das wird vernachlässigt. Ne? Viele Leute geben sich nicht mehr so für richtig Mühe, machen dann so Lyric-Videos, das finde ich total lame.
Das finde ich auch lame.
Gar nicht so.
Ja, das hat glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass natürlich mit Platten nicht mehr so viel Kohle verdient wird. Also sagen wir, die Labels haben nicht mehr das Geld so locker sitzen.
Mhm. Ja, wir haben ja früher auch Budget für Videos rausgehauen, das ist nicht mehr möglich heute.
Ja, man kann aber
die Idee muss stimmen.
Mhm. Klar, aber so Videos, wie wir sie auch gerne machen, die halt wirklich schon wie so ein Kurzspielfilm sind, so heute. Hollywood, so Tarantino-Mini-Movies, so nennen wir das gerne, ist halt kostspielig. Ne?
Ich weiß das.
Aber vielleicht tanzen wir beim nächsten Video auch einfach durch die Straße.
Mal gucken, hier Square Dance durch.
Oder auf dem Bonanza-Rad.
Bonanza-Rad, okay.
Das ist ja gut, ja geil. Ja,
geil. Sag mal, du hast noch eine Band, die Metal Power Group Voodoo Cult.
Die habe ich nicht.
Dave Lombardo.
Die habe ich nicht.
Hast du nicht?
Nee, die hatte
oder
ich nicht.
War ein Projekt?
Das war ein Projekt, also da muss ich... Das ist, ja, siehst du, das ist immer das Ding. Ich erkläre das mal. Das war 1996 oder so, kam Philipp Bohr, der auch Philipp Bohr in der Voodoo Club damals, den kennt ihr, ne?
Klar, ja.
Der wollte ein Metal-Projekt machen und hat mich dann gefragt, weiß vielleicht auch schon 94, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall in den 90ern, ob ich nicht Lust hätte, mit Gitarre zu spielen bei dem Projekt. Und und hat mir dann die Namen der Protagonisten gesagt, die auch noch dabei sind, die anderen Musiker. Da waren Chuck Schuldiner dabei, da war Dave dabei, da war einer von Faith No More, also relativ große Namen.
Und Supergroup dachte, eigentlich.
Genial. Nein sagen,
ja, Metal Supergroup.
Genau. Und da habe ich natürlich sofort zugesagt. Leider war es ein Studioprojekt. Das sage ich jetzt offen raus. Hm. Ich habe meine Gitarren zum Klick aufgenommen und Dave hat sein Schlagzeug danach
irgendwo in L.A. aufgenommen.
Da war ich übrigens auch dabei, aber auch nur zufällig, weil ich da gerade ein Konzert gespielt habe. Aber dass die Band irgendwann mal in den Proberaum gegangen ist und zusammen geprobt hätte, das fand nicht statt.
Ihr habt euch nie gesehen.
Genau. Philipp ist eben so jemand, der so arbeitet. Der kommt ja aus dem Pop.
Ja, ja.
Der hat immer so produziert und dann hat er das im Metal auch so gemacht. Und ich fand das damals etwas... Also jetzt ist es ja auch irgendwie normal, aber ich finde schon, dass eine Band irgendwie, wenn wir ein Album machen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn wir ein Album machen, dann proben wir in so einem Raum, wie wir jetzt hier sind. Wir proben die Songs durch und die müssen irgendwie swingen und na, die müssen da sein.
Ja klar, ja, ja gut.
Ja, ist gut.
Wenn es ein Projekt ist, ne, das war für ihn halt nur so ein One-Off-Ding.
Schade eigentlich.
Und das ist schade. Ja,
ich fand schade.
Das Potenzial wäre auf jeden Fall da gewesen.
Die Songs waren auch schon alle da und er wollte nur, dass wir die Songs nachspielen und ich fand zum Teil die Songs so auch ehrlich, ich kann es ja ehrlich sagen, ich fand die Songs total lame. So. Und, ich hätte bessere Songs machen können mit ihm, wenn wir alle zusammen im Proberaum gewesen wären und Dave und ich und die anderen da in einem Raum gewesen wären, wäre was viel Besseres entstanden. Das sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, ja, klar.
Ohne das jetzt runter abzuwerten, da gibt es natürlich viele Leute, die dieses Projekt auch super finden, aber ich persönlich fand das eher so, ja okay, ich spiele mal Gitarre hier. So, ne? Deswegen die Assoziation, dass das meine zweite Band ist, die stimmt so.
Okay, also es war nur ein Job. Job letztendlich, leider.
Nein, nee, kein Job. Ich glaube, Philipp ist ein cooler Typ und er brauchte zum Zeit eben die, seiner Meinung nach, namhaftesten Musiker auf seinem Album. Mhm. Und er hat dann auch Touren gemacht und auch mit Dave zusammen und das war auch irgendwie alles gut, aber ich war nicht dabei, weil ich selber auf Tour war mit meiner Band. So.
Mhm. Okay. Na und sonst hast du ja Kooperationen gemacht mit Volbeat und In Extremo, die vor 2 Wochen hier waren.
Da hast du Deutsch gesungen?
Mehrere Male. Ich habe schon 2 Sachen für die gemacht.
Ja? Ja, geil. Wie fühlt sich das denn an, wenn man Deutsch singt nach 30 Jahren?
Ich mache zwischendurch immer mal so Coverversionen. Ich habe so einen Song gemacht, so eine Punk-Coverversion gemacht von Slime. Ich habe für meine eigene Band war das. In Extremo habe ich einen Song gemacht, Du siehst mich nicht, hieß das Lied. Ja. Und es ging um so einen Typen, der auf der Straße sitzt.
Sehr romantisch.
Sehr schönes Lied eigentlich. Und dann, ja, deutsche Sprache finde ich eigentlich, ich finde es eigentlich mittlerweile wieder, also umso länger ich mich damit auseinandergesetzt habe, jetzt finde ich es auch interessant. Auf dem nächsten Album, das kann ich auch exklusiv für euch sagen, kommt auch ein Song auch auf Deutsch.
Echt? Ich wollte mich gerade fragen, genau, Thrash Metal auf Deutsch
genau, geht. Genau, und da habe ich aber mit, dadurch, dass ich nicht so oft, also ich weiß nicht, wie es war, also ich persönlich finde ja Texte zu schreiben, finde ich ja echt eine Challenge, so jedes Mal, weil man möchte es gut machen. Und ich schreibe seit 1985 irgendwie Text auf Englisch. Ich habe noch nie einen Text auf Deutsch geschrieben. Und ich habe dann einfach einen Song geschrieben, den habe ich auf Englisch geschrieben und habe den dann so einem Bekannten von mir gegeben, der in einer sehr bekannten Indie-Band spielt und der meiner Meinung nach einer der besten Texter hier in Deutschland ist. Hm. Und der hat den Song dann für mich quasi auf Deutsch übersetzt.
Aha,
und
cool.
Dann, und so wird der Song...
Auch ein Weg.
Ja. Und ich werde den dann singen. Vielleicht singt er mit, keine Ahnung. Aber das ist jetzt so die Planung.
Und was für ein Style? Also,
das ist ein richtiger Thrash-Metal-Song, ja, definitiv. Okay. Nur ich wollte nicht meinen ersten Song auf Deutsch dann irgendwie so mit so... Vielleicht, ich könnte das wahrscheinlich, aber ich habe es nicht so oft gemacht. Und
ich verstehe die Sorge.
Ja, und ich finde, da habe ich mir wirklich einen der besten Texter genommen, den ich persönlich sehr schätze. Und der hat das für mich gemacht.
Wer ist das denn?
Soll ich das sagen?
Ja, klar.
Das ist Dirk von Lotzo von
Tokotronic. Ja, der kann auf jeden Fall Texte schreiben. Der kann
gute Texte schreiben.
Absolut.
Geile Koop.
Ja. Bin ich sehr gespannt.
Also, ich wollte vorher noch Heaven Shall Burn, Caliban und viele andere. Und, ja.
Kann immer nicht Nein sagen, das ist
gut. Ja, das ist auch gut. Aber macht ja auch Spaß und öffnet den Horizont. Du bist Musiker und man kann ja immer nur.
Ich mache auch wirklich lieber Kollaboration, genau. Mit Leuten, die was anderes machen. Ja. Weißt du, so, jetzt, wenn ich jetzt mich fragen oft Bands, so, die so ein ähnliches. Ähnlichen Style spielen wie Creator und dann finde ich es irgendwie uninteressant. Dann sage ich, ich kann Solo spielen, aber habe ich keine Lust zu singen. Verstehst du, was ich meine? Weil ich finde, die künstlerische Herausforderung ist, was zu machen, was man sonst nicht macht.
Das stimmt.
Das ist absolut richtig. Das haben wir auch, das hat ja quasi uns erschaffen sozusagen, dass wir uns Songs genrefremd vom Country gepickt haben und die in Country-Gewänder gestopft haben. Oder so Erfahrungen wie Sing My Song zum Beispiel, wo wir uns mit Künstlern auseinandergesetzt haben, die wir eigentlich so nicht so kennen, beziehungsweise
nicht so Musik hören. Ja, wo man sich nicht sieht erstmal.
Und da ist dann auf jeden Fall die Challenge da, das macht dann ganz klar schon. Sing My Song, würdest du sowas machen? Kennst du das Format?
Ich kenne das nur so grob.
Künstler treffen sich in Südafrika und tauschen Songs.
Songs?
Du singst einen von uns, wir singen einen von dir. In deinem Style, beziehungsweise wir in unserem Style, dein Song und umgekehrt.
Ich habe das nicht gesehen, aber ich glaube, das hört sich schon mal lustig an. Ne?
Das ist Horizont erweitern. Ja, also klingt erstmal komisch, aber wenn man sich darauf einlässt, ist das ganz geil, weil du, wie du vorhin ursprünglich gesagt hast, es gibt eigentlich nur gute oder schlechte Songs.
Genau.
Und so ist das nämlich auch, ob das eine Popnummer ist oder irgendwie ein Ska-Song, ist ja völlig wurscht. Wenn er geil ist, dann funktioniert er einfach fast immer auch in jedem Genre.
Richtig. Ne?
Deswegen viele Metal-Bands covern ja unglaublich gerne auch Popsongs. Was ich immer ein bisschen witzig und skurril finde, weil natürlich gerne Mettler oder ne, immer sagen so, ah, Pop, Mainstream geht gar nicht. Aber covern tun sie es ganz gerne, haben dann damit meistens auch den erfolgreichsten Radiosong ever. Was war das letzte? Was war Disturbed mit Simon & Garfunkel?
Ja.
Sound of Silence oder was war das?
Absolut, das war ja
so
ein
Dinger. Ist dann, das ist war halt geil.
Der ein großer Hit.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ne?
Mit Sicherheit, also ihr größer Radio.
Ja, aber das ist ganz klar. Aber daran sieht man, dass es völlig unerheblich, wo ein Song herkommt, weil der funktioniert nämlich auch in Metal oder eben auch umgekehrt, glaube ich.
Also ich vertrete die Philosophie, dass ein Song auch immer auf Akustikgitarre funktionieren muss.
Weißt genau. Du? Das ist das A und O, finde ich. Wenn er da nicht solo nur mit einer Akustikgitarre funktioniert, dann ist es kein guter Song, oder? Man muss den, wenn man den erklären muss mit 8 Instrumenten on top, dann zündet er irgendwie nicht.
Genau so sieht's aus. Und dieses aggressive und schnelle, diese Polka-Beats, die Creator auch benutzen, das ist natürlich ein Stilmittel. Aber wenn du das filterst, wie durch so eine Art Sieb haust, dann hast du am Ende einen Song.
Also wir sollten mal eine Ballade machen aus dem Creator-Song.
Ja, können wir mal probieren.
Ich bin ja mal gespannt.
Wir machen hier immer mal wieder Sessions mit Bands, die hierher kommen und wir einen gemeinsamen Song aussuchen, der woanders herkommt und den wir dann gemeinsam hier einspielen. Können wir mal machen.
Ich bin ja auch oft in Berlin, ne?
Du wohnst in Essen und in Berlin, ne?
Ja.
Und Essen hast du nie den Rücken gekehrt.
Die Bands, wenn wir dann mal proben, unser Proberaum ist auch noch da. Mhm. So, wir proben momentan
nicht. Sind alle aus Essen, oder?
Nee, eben nicht. Also die Band ist über ganz Europa verteilt. Mein Schlagzeuger kommt noch, mit dem ich auch die Band gegründet habe, der kommt aus Essen. Mhm. Und der Bassist kommt jetzt aus Paris und mein anderer Gitarrist kommt aus Helsinki. So, das heißt, wenn wir proben wollen, wir fangen ja nächste Woche an, dann haben wir so 10 Tage, in denen wir proben. Wir müssen die alle eingeflogen werden.
Ja.
Weil es macht auch für mich jetzt nicht so viel Sinn, nur mit 2 Leuten zu proben oder so.
Ich will dann klar, schon die ganze Band haben.
Aber Creator bist immer schon du eigentlich, ne? Weil ich meine, das ist ja, wenn man sich die Historie so anguckt, du hast viel gewechselt irgendwann, aber Creator gibt es seit 35 Jahren, aber du bist letztendlich. Das ist deine Band.
Ja, also ich würde sagen, ja, theoretisch schon. Ich bin auf jeden Fall die ganze Zeit dabei gewesen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass jeder in der Band schon sich damit so hundertprozentig identifiziert.
Ja, klar.
Und mein Schlagzeuger auch eigentlich von Anfang an dabei war, mit kurzen Unterbrechungen.
Die Jungs von Anfang, hast du mit denen noch Kontakt? Gibt's da noch?
Man lebt sich auseinander, ehrlich gesagt. So.
Ja, das kommt vor.
Ich weiß noch, was die machen zum Teil, weil die immer noch zum Teil auch aktiv sind, aber so sporadisch würde ich sagen. Also wenn mal jemand was von mir will, dann wird er sich schon melden. Aber man ist jetzt nicht so.
Das ist immer so.
Also ich meine, ihr kennt das doch. Ihr beide seid ja auch die Band
quasi. Ja, klar.
Und wenn ihr jetzt so Musiker habt, die dann irgendwann mal keine Lust mehr haben oder so, dann verliert man auch schnell den Kontakt.
Obwohl das bei uns sehr, sehr stabil ist. Seit jetzt locker 13 Jahren gab es keinen Wechsel.
Seit 2007 sind 2 Leute, einer ist zurück nach Amerika und der andere ist mit seiner französischen Band wieder
gespannt.
Ja, und seitdem sind wir eigentlich in der Besetzung jetzt. Also die Fluktuation ist relativ gering bei uns.
Das ist doch gut. Das ist
total geil, ja.
Das ist, glaube ich, auch immer besser. Ich finde es immer gut, wenn das Line-Up stabil ist. Ich hätte mir gewünscht, dass das Line-Up von Anfang an noch jetzt da wäre. Ne?
Ja.
Aber es ist eben nicht möglich. Weil in so einer Band zu sein, bedeutet ja auch viel Kompromisse zu machen. Es bedeutet viel Entbehrung, weil man ist
absolut.
Ja viel auf Tour. Man kann nicht die Sachen machen, die so normale Leute so machen. Ne? Weil alles im Endeffekt am Ende des Tages sich wieder auf die Band bezieht. Weil das ist dann immer für mich immer so das Wichtigste. So.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt auch die Leidenschaft und der Motor, der es zusammenhält.
Richtig. Ja. Und es gibt für mich einfach nichts Wichtigeres und deswegen bin ich auch froh, dass ich die Band habe und das kann aber nicht jeder nachvollziehen, weil viele kommen dann in die Band und die haben dann noch andere Sachen, die auch so wichtig sind und ich will aber, dass jeder das auch so ähnlich empfindet.
Absolut. Wenn du auf 35 Jahre Rock'n'Roll History by Creator zurückguckst, so die wichtigsten Momente, die größten Meilensteine, was weiß ich von, wenn du sagst vorhin, das erste Mal einen Plattenvertrag unterschrieben, erst mal im Studio oder beim Festival irgendwie auf, keine Ahnung, Slayer das erste Mal getroffen oder Hatfield mit einem Bierchen irgendwo gesessen, wo du gesagt hast, hätte ich in meinem Leben nicht träumen können damals.
Slayer habe ich damals noch als Fan getroffen, 1984 im Dynamo Club. Also
geil.
Da war ich noch nicht in der Band. Auch doch, wir hatten gerade unser Album, aber ich habe dir noch mein Demo geschenkt. Aber egal, das war so, Gibt's solche Momente? Ja, die gibt's bestimmt. Also, aber da muss ich sagen, dass sie in den Momenten, als sie passiert sind, nicht so dass ich das dann nicht so empfunden habe. Mhm. Also zum Beispiel war das Werner Seelenbinder Konzert, das war so für mich sehr wichtig. Aber das habe ich erst im Nachhinein gecheckt. Weil ja. Das war ja das erste Ostberliner Metal-Konzert, was stattgefunden hat, in einem großen Rahmen.
Ja. Genau. Und in der Werner Seelenbinder-Halle, gleich hier um die Ecke.
Richtig.
In der Konrad-Blinkel-Straße.
Genau, und das war dann hinterher, haben mir alle Leute erzählt, boah, das war so historisch und so, aber als wir es gemacht haben, war das eher so, ja, okay. Ne? Wir haben schon gewusst, dass wir haben viele Konzerte in Polen auch gespielt, da waren auch immer viele Leute aus Ostberlin oder aus dem Osten generell da. Hm. Aber das war dann so, ja, jetzt endlich. Bam. Und dann, als wir das Konzert gespielt haben, war es dann ein historisches Konzert im Nachhinein.
Ja, okay. Ja.
Was war noch ein guter Moment? Also eigentlich sind alle Momente gut.
So, irgendwo aber, in Asien oder Amerika oder Mexiko oder was?
Ja, wir haben also was ist gut? Also Gigantomanie hat ja wahrscheinlich jede Band. Das größte Festival, das sie jemals gespielt haben, ist ja das Woodstock Festival hier in Polen.
Wo
wahrscheinlich auch war.
Mega.
Na,
das ist ja großartig.
Für alle, 400.000 Menschen.
Genau,
das ist
ja
für uns alle als Musiker ist das immer das größte Konzert. Größer geht's nicht.
Ja. Ja.
Na, man muss allerdings dazu sagen, dass das umsonst ist.
Ja, das ist doch egal. Muss man nicht dazu sagen.
Nicht verraten. Die sind alle immer wegen uns da gewesen. Genau. Das ist doch klar.
Und ja, das wäre so die Gigantomanie, die abgehakt wird. Dann gibt es natürlich so Momente, wenn man so Lemmy trifft oder
ja, klar.
Sowas. Aber ja. Ich finde immer wichtig, dass es nicht aufhört, dass man nicht sagt, so jetzt habe ich die besten Momente erlebt, ja. Sondern dass man sich immer noch auf neue Momente freut, die in der Zukunft stattfinden werden.
So. Gibt es so ein Land oder so, wo deine Musik oder was ihr macht irgendwie ganz weit vorne ist? Oder
also wir haben
Südamerika.
Genau, oder wir haben nach der Pinochet-Regierung 1992 waren wir die erste internationale Metal-Band, die in Chile gespielt hat, in Santiago de Chile.
Geil, crazy.
Das Konzert war damals, musste nach 45 Minuten abgebrochen werden, weil die Leute ausgeflippt sind. Also wirklich, das ist deine Lieblingsstadt, in der du spielst.
Ja.
Du sagst die Stadt und dann sagen die anderen alle so, aber was ist denn mit Würzburg oder so. Das ist ja Quatsch. Na, also
ja.
Chile ist es sehr stark mit der Band, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich Konzerte in Berlin oder in Hamburg oder von mir aus auch in Tupfelfingen oder so.
Genau. Ja, du musst jetzt bitte alle aufzählen. Nee, ich rede von Ländern, also Ländern. Übersee Ländern. Oder irgendwo. Die hören da nicht zu, das kannst du ruhig sagen.
Was gut war und was auch prägend war für mich der Moment, als wir zum ersten Mal die US-Tour gemacht haben. Das war auch mit Pleasure Kill, das war 1986 oder 87.
Krass.
Da haben wir schon so mit noch Teenager-Jahren, in unseren noch Teenager-Jahren sind wir mit so einem Van durch Amerika gefahren.
Ja, so. Mega.
Und selber aufgebaut, selber abgebaut. Ja. Und es war alles sehr low-budget und auch sehr, wir haben dann in Pizzaläden gespielt, wir haben auch in Stripclubs gespielt, aber auch in großen Hallen. Mhm. Und das war für uns eine Erfahrung, weil wir haben zum ersten Mal gemerkt, wie dieses, was ihr gerade gesagt habt, Rock'n'Roll ist ja für mich kein, das kann man ja auch als nicht als Genre sehen, sondern als die Art und den Lifestyle, den wir
korrekt.
So, ne? Und da hast du natürlich von bis gehabt, da hast du vor 50 Leuten gespielt, aber auch vor 3000.
Mhm.
Ne? Und das zu erfahren, das hat ganz viel bei mir gemacht, weil ich einfach da gemerkt habe, okay, es ist egal, ob da jetzt mehr Leute sind oder nur eine Reihe. Du musst die ganze Zeit genauso spielen, als wäre es so riesig voll.
Ja, so, ich halt so geil
das
spielen.
Ist immer noch so. Das ist immer noch so. Weißt du, wenn man jetzt, wir spielen ja noch viel in Amerika und das kommt ja auch schon mal vor, dass man kleinere Konzerte spielt. Ne? Einfach weil man da eben von Punkt A nach Punkt B kommen muss. Wenn du als Band dafür nicht bereit bist, dann hast du ein Problem.
Ja. Absolut. Manchmal ist es, oder oftmals ist es ja so vor kleinem Publikum viel schwieriger, also finde ich.
Richtig.
Weil die musst du kriegen.
Genau.
Ne? Und die Energie muss ich aufbauen, weil in einem großen Konzert kannst du davon ausgehen, dass die sind wegen dir da, das ist so Massenhysterie und alle haben Bock, einer steckt den anderen an.
Genau.
In einem Club, wo irgendwie 40 Leute stehen.
Genau.
Na, und du vielleicht angekündigt bist, aber die dich davon die Hälfte kennt ich gar nicht. Wir gucken nur mal so vorbei. Ja. Das ist richtig beinharte Arbeit.
Richtig.
Und du siehst halt auch jedem direkt an, ob er es geil findet oder nicht. Und das
durch diese Schule sind wir gegangen und ich glaube, davon profitieren wir auch heute noch als Band. So.
Ja. Ja, das finde ich wichtig. Finden wir auch immer wichtig. Ja, diese total, ne? Kleinen Clubshows müssen bleiben.
Habt ihr denn angefangen? Habt ihr dann so auch in, ihr habt auch einen kleinen Club
angefangen? Ja, ja, klar.
In Berlin, vor 80 halt, Leuten, 50 Leuten. Okay. Der erste Gig außerhalb Berlins war in Heidelberg im Schwimmbadclub. Da waren drei zahlende Gäste.
Ja.
Am Ende waren es 15. Da kam Garderobenfrau, weißt du, Barkeeper.
Wenig los. Also ist im Keller ist eine Techno-Disco und bis hoch zum Restaurant und Cocktailbar, Disco, alles drin. Und da war an dem Tag wenig los. Wir waren sozusagen die einzige Attraktion. Mhm. Und dann kamen alle, die dort gearbeitet haben, Personal, und haben uns zugehört. Und
am Ende man weiß nicht, ob aus Mitleid oder...
Ja, die hätten da ist keiner.
Nein, das war geil. Aber das sind noch, ich kann mich noch gut an die Zeiten erinnern, oder auch wenn wir mal im Ausland waren, in England oder so, die ersten kleinen Clubshows gemacht haben. Wenn man so als Band Backstage steht und den Gig immer noch eine Viertelstunde nochmal rauszögert, nochmal so immer nach dem Motto,
da kommen noch zehn.
Da sind gerade nochmal 10 Leute durch die Tür. Wir haben also geil.
Aber mehr los. Warte noch, die sind noch nicht da. Die Bahn fahren.
Aber was du vorher sagtest, man muss trotzdem gut sein und man will gut sein. Und es war bei uns ganz oft der Fall, dass wir rausgingen und sagen, jetzt erst recht. Also die jetzt da sind, die gehen raus und spread the word mäßig und die müssen wir kriegen.
Und die Schule braucht man als Band, unbedingt. Ja. Finde ich auch.
Ganz wichtig.
Ja, klar.
Viele Bands haben so, gehen von 0 auf 100 und können das dann irgendwann nicht mehr so, also das ist jetzt natürlich auch nicht bei jeder Band so, aber manche können das dann nicht so wertschätzen, so was sie eigentlich haben.
Klar, ne? Korrekt. Die Hundenummer muss man durchleben als Band. Ne? Genau. Langsam hochspielen.
Genau das.
Das stimmt.
Und noch mal eine Frage zur Heimat. Wollen wir mal wissen, du warst auf der ganzen Welt unterwegs und es gibt Länder, wo es vielleicht besser oder schlechter oder gleich mehr oder mehr Fans, weniger. Hat sich nie irgendwo hingetrieben, dass du gesagt hast, ich möchte mal da leben in L.A. oder
ja,
in
da wollte
in
ich eigentlich immer die ganze Zeit leben und habe das auch zwischendurch in Erwägung gezogen. Aber ja, man hat ja auch über seine Freunde in Essen oder in Deutschland oder wie auch immer.
Okay.
Ich hätte in Berlin habe ich beziehungsweise in Los Angeles habe ich auch ein paar Freunde, aber es ist natürlich ein anderer Lifestyle. Ne? Also muss man schon viel fahren, was ich schon doof finde. So, ich meine, mein Lieblingsort ist Venice Beach und Venice Beach ist in den letzten Jahren sowas von explodiert durch irgendwelche Googles, die da hingezogen sind. Das ist irgendwie schon so ein bisschen komisch geworden.
Nicht mehr romantisch.
Nicht mehr so romantisch, wie es mal war. Aber es ist immer noch ein großartiger Ort, wo ich immer sehr viel Zeit verbringe auch so.
Ja. Mhm. Sag mal, eine ganz andere Kiste. Du bist vegan, aber schon sehr, sehr lange vegan. Nein, ich finde das ja relativ ungewöhnlich, für, wenn man so aus dem heftigen Metal kommt. Und vor allem warst du vegan schon zu einer Zeit, wo es nicht voll okay war. Also, weil heute ist es ja relativ einfach.
Ja.
Heute ist es relativ schick auch und irgendwie auch simpel, sich so zu ernähren und so einzukaufen.
Ja.
Und sein Leben so vor 10, 15 Jahren oder so war das, glaube ich, unfassbar anstrengend.
Also ich habe, also das war jetzt auch nicht unmöglich. Es war einfach so, dass ich vorher schon vegetarisch unterwegs war und dann damals mit meiner damaligen Frau, wir hatten dann, haben sie zusammengezogen und dann habe ich gesagt, jetzt werde ich auch vegan. Ich bin da eh schon vegetarisch, dann kann ich auch vegan sein.
Mhm.
Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt einfach, wir mussten einmal im Monat so Sachen bestellen, die man jetzt in jedem Supermarkt bekommt.
Ja, verstehe.
Und da gab es damals so eine Firma, die Welt, beziehungsweise deutschlandweit geliefert hat. Da gab es diese veganen Firmen, so kleine Firmen, die dann quasi dich mit allen möglichen versorgt haben. Wir haben dann auch noch damals zu dem Zeitpunkt, da war es echt noch nicht so groß, da haben wir noch so bei uns zu Hause vegane Essen veranstaltet mit Leuten, die wir gar nicht kannten und so, weil dann so vegane Facebook-Gruppen sich gegründet haben und man einfach sich ausgetauscht hat. Heutzutage ist es ja echt voll im
Mainstream. Auf Tour war es wahrscheinlich nicht einfach, oder?
Naja, es ging. Also ich bin immer sehr flexibel, auch was das Essen betrifft. So, wenn ich jetzt irgendwie auf Tour
Pommes bekomme, und Ketchup,
dann gehe ich einfach und hole mir irgendwas, keine Ahnung, Salat oder so.
Ja. Aber Thema Gesundheit ist dir schon wichtiger heute als damals zum Beispiel, oder?
Ist auch allen, oder?
Umso älter wir werden, umso wichtiger wird
das. Leben. Das ist immer manchmal noch ein anderer Schuh.
Ja, manchmal hat man, also man es gibt es, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Mhm. Ne? Also ich bin jetzt nicht so, also keiner von uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, nie wieder werde ich irgendwo betrunken sein. Oder
oh, das sage ich sehr oft. Aber
immer morgens.
aber ich finde so, also mich selbst so kasteien finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen bin ich auch nie, ich mag die Straight Edge Bewegung total gerne und ich finde auch den Gesang total super, aber ich hatte nie Probleme mit irgendwelchen Substanzen, deswegen musste ich nie irgendwie aus Suchtgründen mit allem aufhören. So. Mhm. Gesundheit, klar ist sie wichtig. Ich meine, wir machen noch, also das, was uns damals als Teenager, als 20-jährige Menschen leicht von der Hand gegangen ist, wird jetzt immer anstrengender.
Ja, ja, absolut. Ja. Nee, aber ich meine auch so das Bewusstsein für deinen Körper, also mit Yoga und so. Es gibt ja auch eine Geschichte, du hast dich von McDonald's ernährt, irgendwie ganz, ganz viel oder irgendwo auf Tour mal.
Ganz früher.
Jetzt ernährst du dich vegan, du machst Yoga, du achtest auf dich, auf deinen Körper und deine Seele und alles, das ist schön sauber.
Wir hatten damals uns noch schlimmer. Aus der ersten US-Tour hatten wir $10 pro Tag. Pro Nase. Hm. Und davon mussten wir dann essen. Und es gab in den Raststätten gab es für $2 Hot Dogs. Und davon haben wir uns ernährt. Das war noch schlimmer als McDonald's.
Ja, hart.
Also heutzutage ist man natürlich in einer privilegierten Situation, dass man den Veranstaltern sagen kann,
ja, klar.
Ey, wir wollen jetzt aber
Catering, Rider.
Genau. Und dann kriegst du meistens auch, die freuen sich auch oft und für die ist das dann auch immer so eine Art, ey, weißt du was, wir wollen, wir schätzen euch und bringen euch jetzt so ein gutes, manchmal haben wir auch eigene Catering-Firmen noch dabei, die kochen dann eh vegan für mich und so.
Übrigens ein ganz wichtiger Job, finde ich, ne? Catering-Firmen, kann man mal sagen. Also die sind einfach mitverantwortlich davon, ob man als Künstler, als Musiker richtig happy auf die Bühne geht
nicht
oder
happy,
nicht.
Sondern auch gesund. Und wenn die Gesundheit auf Tour leidet, dann ist die ganze Performance Quatsch.
Ja.
Also stell dir vor, du hast jeder auf Tour bekommt eine Erkältung, das passiert.
Na klar.
Aber du kannst das auf jeden Fall verhindern, beziehungsweise herauszuholen oder auch vielleicht sogar verhindern, wenn du Glück hast. Wenn du dich einigermaßen gesund ernährst und dich ein bisschen bewegst tagsüber und ein bisschen darauf achtest, dass du nicht so einen Schrott in dich reinhaust.
Absolut.
Ja, absolut. Ja. Kennen wir natürlich gut. Ne? Wir
haben das heißt jetzt nicht, dass man das jeden Tag auch so macht. Ne? Manchmal.
Nee, und die Möglichkeit muss erstmal haben. Wie du sagst, ne? Früher, als man noch klein unterwegs war oder in irgendwelchen Clubs, wenn du in England bist, da gibt es dann einen 6er-Träger Bier und Toastbrot aus der Verpackung.
Genau.
Ne? Lecker.
Gerade in England ist immer so krass.
Ja, das ist richtig. Habt ihr England-Touren gemacht?
Ja, immer mal wieder. Das ist also aber wie so das Essen blieb hängen.
Ja, das Essen ist furchtbar. Also selbst auch mit Motorhead waren wir sogar im Support-Programm auf Tour in England. Und da musst du dir ja dein Bier selbst kaufen teilweise und kannst das Toastbrot zu einem kleinen Ball zusammenknüllen. Kannst
Figuren draus formen.
Und wie eine Pille runterschlucken.
Echt?
Das war miserabel.
Echt? Auch bei Motorhead auch?
Ja, da war es ein bisschen besser, aber wir waren natürlich auch auf Clubtour.
Ah, okay.
Und da war nicht viel zu holen.
Das stimmt. Ja, aber Lemmy hat zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr gegessen, glaube ich.
Aber Lemmys Essen gekriegt.
Aber man kann ja dann auch einfach sagen, pass mal auf, ey. Ich verlasse mich jetzt nicht auf das Essen hier, sondern ich gehe einfach hol mir irgendwo was.
Ja, das ist alles. Wenn es ganz schlimm ist, macht man das ja auch.
Ich bin dann immer so ein bisschen irritiert, wenn sich Leute dann so ultra darüber aufregen. Ich denke mir dann so, ey, komm, das ist so, das gehört dazu. Ich finde aber auf der anderen Seite auch wichtig für den Respekt, besonders der Crew gegenüber, weil die arbeiten ja noch mal härter als wir. Ne?
Na klar.
Wenn die nicht so nützliches zu essen haben, dann ist es scheiße.
Absolut. Das stimmt.
Ja, also ich wollte vorher nochmal nachfragen, also mit deinen Kooperationen, gibt es denn noch irgendeine Idee oder irgendeinen Wunsch? Mit wem würdest du gerne mal was machen?
Also ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt nie, also jetzt mit Dirk von Lotzow, das habe ich angeleitet, aber sonst, das muss sich irgendwie so künstlerisch ergeben.
Christina Aguilera oder so.
Lana Del Rey, Van.
Ja, da bist du Fan, ne?
Da bin ich Fan.
Ich mag dich aber auch sehr.
Ja. Aber das ist ja auch eine andere, Hausnummer. Die macht schon richtig gute, stimmungsvolle Musik. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das bei Crater unterbringen sollte. Dann müsste ich ja irgendwie so schrammelige Fresh-Metal-Akustik-Gitarre spielen. Das bringt ja nichts.
Ja.
Sie können mal beim Song von dir mit einschalten.
Ja, klar.
Oder einfach im Video mitspielen.
Ja, oh.
Das wäre doch schon was.
Ja, also das ergibt sich so aus der Situation. Weißt du, das ergibt sich immer aus so einer Situation, weil ich einen Song habe, wo ich denke so, boah, da passt irgendwas. Also auf meinem eigenen Album so habe ich gar nicht so viele Cover. Da habe ich mal einmal so einen Typen, der spielt ein Solo. Dann habe ich vielleicht mal auf dem letzten Album habe ich so einen Typen, der so für mich die Orchesterarrangements gemacht hat. Aber ansonsten gibt es da gar nicht so viele Gastmusiker.
Okay, also auch kein Wunsch, auch wo du sagst, Duette. Mensch, mit dem oder mit der Band mal nochmal ein bisschen was austauschen.
Du weißt doch, wie es ist. Ne? Da sind wir wieder bei dem Ding, guter Song oder schlechter Song. Was mich auch immer echt nervt, ist, wenn du Kollaboration hast, wo dann dich Leute fragen, kannst du mal bei dem Song noch singen? Und du merkst ganz genau, das ist ein B-Song. Weißt du? Ja, und jetzt wollen sie den irgendwie noch aufwerten mit irgendeinem Gastsänger und dann denke ich so, hey, eigentlich nicht, ey. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, wenn ich sowas nochmal machen sollte, dann muss das irgendwie künstlerisch Grund sein. So, ne? Das muss irgendwie
also Sinn machen.
Ja, macht ja auch Sinn. Und sag mal, Gitarre. Gitarre spielen, übt man noch?
Ja, ich übe auf jeden Fall durch.
Ich spiele ja zum Glück nicht Gitarre, ich klimper für mich zu Hause rum. Sascha spielt ja Gitarre und wir haben noch.
Du singst nur?
Ja.
Hast du nicht auch eine Gitarre rum?
Nee, das ist nur Sascha.
Das bin ich.
Warum warst du denn immer die ganze Zeit bei Fender noch mit dabei?
Weil ich Gitarren liebe.
Nee, das war einmal, also ich war alleine, beziehungsweise mit unserem Gitarrist, war zum ersten Mal, da haben wir uns kennengelernt, da waren wir abends zum Essen in Frankfurt.
Warst du auch immer dabei?
Ja, ja, klar. Ich bin eigentlich immer dabei.
Beim ersten Mal warst du nicht dabei.
Da war nur was mit Stefan.
Beim zweiten Mal war dann Alec mit dabei.
Okay. Ja. Ich interessiere mich auch dafür. Also ich spiele auch Gitarre, ich bin aber eher so, ne? Also ich kann es aber nicht so.
Reiner Performer und
ich bin immer
das Problem, wenn ich so, ich hatte mit Volbeat zum Beispiel, da habe ich ja oft so diesen Song, den ich mit dem gemacht habe, auch live performt. Und da spiele ich ja keine Gitarre. Und dann muss ich plötzlich so.
Das kenne ich. So Leute, die immer mit Gitarre performen, fühlen sich nackt, ohne Klampfe. Ja, ist ja klar.
Du machst ja nichts mit deinen Händen außer Gitarre spielen und dann stehst du auf einmal ohne Gitarre da.
Bei mir wäre es umgekehrt, wenn ich denke, jetzt muss ich mir eine Gitarre halten, wäre für mich erstmal so, das würde mich bremsen im Performen quasi.
Ja, bei mir ist es genau umgekehrt, weil als ich das zum dritten Mal lang gemacht habe mit Volbeat, habe ich denen gesagt, ey, pass auf, gib mir so einen Mikroständer, den ich so in der Hand halte.
Ja, so Freddie Mercury-mäßig.
Ja, genau. Und dann habe ich mich auch das wohler gefühlt, weil es ist wirklich so eine Psychologie dahinter, dass man sich irgendwo dran festhält.
Total.
Ohne jetzt, wenn man jetzt so ganz normal, also wie gesagt, wenn du es immer gewohnt bist, dann kannst du natürlich dann schon so seine Moves machen und so.
Naja, aber auch was so motorisch, das ist ja, du bist ja eins mit der Gitarre, du spielst ja und singst dazu und bist dann im Takt irgendwie. Ne? Und du weißt genau, die Hand macht so und die andere so und dein Mund macht so. Wenn da was fehlt, dann ist motorisch was verhindert.
Siehst du, da fällt mir ein, ich habe euch noch gar nicht live gesehen.
Das musst du dringend nachholen.
Wollte ich ja letztens in Oberhausen, aber konnte ich nicht.
Nächstes Mal machen wir das, also wenn das wieder geht. Dieses Jahr wird das wohl nichts mehr, glaube ich. Aber ich wollte eigentlich wissen, Gitarre spielen, schreibst du Songs auf Akustikgitarre?
Nee, ich schreibe die schon auf einer elektrischen Gitarre.
Weil ich meine, das ist ja bei der Mucke, die du machst oder beim Thrash Metal, ist das unfassbar schnell. Ne?
Ja, ja, also ich mache das auf der elektrischen Gitarre allerdings akustisch. Ich schließe die meistens nicht an.
Okay.
Aber das ist auch immer unterschiedlich. Manchmal einfach auch auf irgendeinem Bass oder so. Oder es ist immer so, das kann man gar nicht so genau sagen. Akustikgitarre passiert auch manchmal, ja.
Aber deutlich seltener wahrscheinlich.
Ich nehme das meistens dann umgekehrt. Ich schreibe das auf einer elektrischen Gitarre und nehme dann irgendwann die akustische
und guckst, ob der Song funktioniert.
Ja, genau. Geil. Also ich
die Harmonien.
Die Akkorde auf, weil die Riffs sind natürlich eigentlich auch nur versteckte Akkorde. Ne? Guck dann einfach, wie die Harmoniefolgen sind und wie die Chordfolgen sind und wie das jetzt wäre, wenn man das auf einer akustischen Gitarre spielen würde.
So. Aber bist du ein Gitarren-Nerd? Sammelst du Gitarren?
Ganz ehrlich sagen, nein.
Nee.
Nein. Aber du hast ja ein Signature-Modell.
Ich habe ein Signature-Modell damals nur bei Jackson gehabt und jetzt habe ich ein Signature-Modell bei ESP. Und ich habe letztens auch darüber nachgedacht, mir mal eine Goldtop zu kaufen. Das war immer mein Traum. Gibt es einen Goldtop?
Hast Sehr du schön. Eine? Ich habe keine, ne. Kurz eine hier gab damals zu der.
Jetzt müsst ihr den Leuten draußen erstmal erklären, was eine Gibson Goldtop ist überhaupt.
Das ist, die ist Gold, ne, hat eine goldene Oberfläche und P90 sind da drin.
So eine Les Paul, aber so eine, ne, von der Form.
Gern gespielt von Mike Ness von Social Distortion.
Ah ja, sehr gut.
Wir hatten auch mal in unseren Anfangsjahren, wir hatten immer wieder mal ein paar Leihmodelle von Gibson oder von Fender oder von anderen Marken. Und da war auch mal eine Goldtop dabei.
Eine originale Goldtop von den 60ern?
Nein. Nein. Ein Remake, natürlich.
Leider. Ich habe mir letztens überlegt, ich will so eine Originale haben, aber dann habe ich auf den Preis geguckt, dachte so, ja, wow.
Dann,
das heißt, wenn man sich so eine Antiquität ins Wohnzimmer stellen, so, ne? Also ich bin kein Sammler. Ich habe so diverse Gitarren zu Hause, die fliegen dann irgendwo rum, damit ich, wenn ich eine Idee habe, sofort eine Gitarre irgendwo.
Aber die Signature ist speziell auf deine Wünsche
Die ist wirklich so für mich designt, weil ich habe eben eine bestimmte Art und Weise zu performen. Das heißt, ich habe eine bestimmte Art zu stehen auf der Bühne und da brauche ich eine Gitarre, die sich quasi so verhält, dass sie wie so ein Teil von mir wird. So. Und deshalb haben wir zusammen mit ESP so ein Ding entwickelt. So, ne? Die Form gab es schon vorher schon und die gefiel mir auch und wir haben dann die Tonarten immer ausgetauscht und so weiter. Also es ist dann schon so für mich quasi sehr komfortabel und darum geht es mir. Ein Instrument ist für mich immer nur so eine Art Mittel zum Zweck. Wie drücke ich mich aus? Ich muss mich so ausdrücken können, dass ich die Gitarre in der Hand habe und ich merke, dass ich eine Gitarre in der Hand habe.
Nicht irgendwie sperren oder stören oder halt zwar gleich geil klingen, aber...
Das darf auch nicht angestrengt aussehen, weißt du? Ich darf auch nicht so aussehen, dass es muss so ganz locker aussehen. Und klar, dazu gehört dann einfach, dass sie schön liegt.
Ja, wir können ein bisschen Schwachsinn machen, also ein bisschen ein paar schnelle Fragen machen. Zum Beispiel, was muss immer im Kühlschrank sein?
Mohrrüben.
Mohrrüben? Weil der Snack geht immer.
Genau.
Okay, Lieblings-Yoga-Position?
Schulterstand. Nee, Kopfstand.
Kopfstand. Tatsächlich.
Mhm. Anstrengend.
Ohne Wand.
Seit den letzten paar Malen ohne Wand.
Hey, geil.
Nicht schlecht.
Weil ich so entspannt ist. Ich habe jetzt letztens entdeckt, dass das eigentlich eine Entspannungsposition ist. Wie am Ende so, ne? Also, dass man so quasi.
Na, wenn du erstmal oben bist, dann kannst du entspannen. Aber vorher ist krass.
Das ist jetzt aber auch ganz neu. Das ist ganz neu. Okay. Vorher war es wahrscheinlich Shavasana, ne? Also wenn es dann zu Ende ist.
Das ist was?
Die Entspannung, ganz am Ende.
Okay, das finde ich auch am besten.
Ja.
Lieblingspopkünstler?
Ich habe auch da sehr
Britney
viele.
Britney Spears.
Naja, nee. Ich habe auch sehr viel, aber ich würde Lana Del Rey sagen.
Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Kann man auch verstehen. Lieblings-Trash-Metal-Band?
Creator.
Nein, meine eigene.
Die eigene sagt man nicht.
Lieblings-Trash-Metal-Band wird wahrscheinlich insgesamt die ersten 5 Metallica-Platten sein.
Tatsächlich.
Ich bin auch großer Metallica-Fan. Bis Schloss des Falls sind es 4 oder 5, keine Ahnung.
4.
Ja gut, dann die ersten 4. Kill 'Em All,
Ride the Lightning, Justice for
Master of Puppets, Justice for All.
So rum.
Die vier.
Macht Sinn. Heute nicht mehr?
Heute gar nicht mehr. Also ich finde, das neue Album geht so, das kann man sich anhören, aber ehrlich gesagt, wo?
Ja. Du findest Marvel besser als DC?
Definitiv.
Welche Superhelden?
Spider-Man? Eigentlich nur Spider-Man. Okay. Spider-Man ist ein Loser-Typ und der hat sich irgendwie selber so aus seinem Quatsch... Also Peter Parker ist ja eigentlich so ein unscheinbarer Typ, aber er macht so gute Sachen.
Ja,
das finde ich eigentlich ganz gut.
Und hat sehr wirklich bescheiden. Superkräfte. Dann genau.
Wen ich auch noch ganz gut finde, ist aber DC, ist Batman, weil er so ein
dekadenter... Klar. Batman ist so ein...
finde ich auch gut. Also ich finde beide
Charaktere... Batman ist halt ein Macho, ne?
Genau.
Eindeutig.
Aber keine Superkräfte eigentlich.
Ne? Nee. Das finde ich nämlich gut.
Aber kauft sich die Scheiße einfach.
Richtig. Das ist eigentlich wie James Bond oder so. Ne?
Ja, genau.
Ja, finde ich gut. So, wir haben noch eine Kategorie, die ist auch ganz geil. Quick and Dirty.
Oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, Alter.
Du musst einfach immer aus dem Bauch heraus. Wo sind die denn?
Hast du die? Gemüseburger oder Fleischimitat?
Schon Fleischimitat, ja.
Ja, schmeckt?
Ja.
Beyond Meat und so?
Beyond Meat, ja. Hast du mal probiert?
Ich habe es mal probiert, ja. Also es schmeckt in der Tat sehr, sehr ähnlich. Aber es gibt ja viele, die sagen, ich mag den Geschmack nicht.
Ich mache das nicht oft, aber wenn ich da mal Bock drauf habe, dann finde ich es auch ganz gut. So. Mhm. Ich finde diese Gemüseburger, die können manchmal was, wenn man die selber macht, aber die Beyond Meat, die sind für viele auch schon zu nah am Fleisch. Aber ich finde einfach, die schmecken gut. So. Ja.
Die schmecken wirklich gut. Das stimmt, auf jeden Fall. Essen oder Berlin?
Oh, ich bin mit einem Bein im Essen und mit einem Bein im
Essen. Sehr diplomatisch gelöst.
Sehr diplomatisch.
Hafer oder Mandelmilch?
Wer hat sich das denn ausgedacht?
Eher Hafermilch. Ja? Ja, ja. Das ist schon, Mandelmilch flockt im Kaffee.
Aha. Okay. Also jetzt schwere Frage. Nie wieder singen oder nie wieder Gitarre spielen?
Dann würde ich sagen, schwer, das ist sehr schwer. Ich glaube, dann würde ich lieber nie wieder Gitarre spielen. Ich kann ja irgendjemand anders Gitarre spielen lassen.
Ja.
So. Ja, dann würde ich lieber nie wieder Gitarre spielen.
Stimme ist auch unverkennbarer, ne? Also genau, eindeutig.
Das ist ja das Ding.
Gitarre kann man machen lassen.
Richtig. Würde ich zwar schweren Herzens dann machen, wenn ich es nicht müsste, aber das geht noch eher.
Wie ist denn bei dir? Also ich habe den großen Vorteil, die Frage kann man mir nicht stellen, ich spiele keine Gitarre.
Also, das ist natürlich, kann ich nicht so beantworten.
Aber muss er aber.
Ich dachte immer die ganze Zeit, du würdest auch Gitarre spielen. Wie komme ich denn darauf?
Ja, weil ich meine, ich klimper auch rum. Und wenn wir in Frankfurt waren, habe ich natürlich auch immer eine angefasst und da drauf rumgeschrubbelt und so. Aber ich kann das nicht gut genug, also um Gottes Willen.
Ich würde wahrscheinlich lieber Gitarre spielen, wenn ich wählen müsste.
Ja.
Bist du denn wie teilt ihr das auf? Ihr singt die ganze Zeit?
50-50 meistens. Also es gibt auch mal den einen oder anderen Song, den Sascha dann ganz alleine singt, wenn es ein ganz intimer, geschriebener Song ist, wo man sagt, okay, komm, mach selber, das ist
ja, oder ich singe die Strophe deine Story und die Refrains oder so. Aber oft singen wir auch die Strophen nur ineinander. Also der eine fällt im anderen.
Jedes in diesem Duett quasi.
Meistens, ja.
Ja, also zweistimmig oder einfach gedoppelt und Vollgas, aber natürlich auch aufgeteilt.
Cool.
Ja, also schwierig. Ich will natürlich, es macht mir auch Spaß. Singen ist ganz klar auch geil und dazu Gitarre spielen. Deswegen ist die Frage ziemlich krass.
Ist hart, ne?
Ja.
Weil ich glaube, du kennst das ja dann, weil das gehört irgendwie zusammen.
Ja, finde ich auch. In dem Fall schon.
Ja. Ist da noch zu... Tourbus oder Hotel?
Eigentlich Hotel.
Man wird gemütlicher, ne?
Oder Privatjet.
Wir hatten neulich Christoph hier von Rammstein. Ja. Da war natürlich klar.
Der war ja Privatjet wahrscheinlich schon angesagt.
Tourbus oder Privatjet? Selbstverständlich Privatjet. Da können wir alle nur
sehen. Tourbus oder Hotel? Würdet ihr lieber mit dem Auto hinterherfahren und dann.
Nein.
Nee.
Also, grundsätzlich, Hotel ist geil. Weil dann hat man ein Bett und so, aber man hängt dann tagsüber auf der Autobahn im Auto oder im Bus oder so. Das finde ich dann
auch nicht. Ich liebe es eigentlich, aufzustehen und da zu sein.
Ja,
also das ist deswegen Tourbus so geil.
Genau. Deswegen würde ich auch, also Tourbus ist eigentlich auch ganz gut. Aber
es ist halt nur härter meistens.
Dann hat man einfach so ein bisschen so seine Ruhe und muss sich.
Das stimmt. Weißt
du, ich bin so ein bisschen sensibel vor dem Konzert. Und wenn ich dann höre, dass die Crew irgendwie Probleme hat, dann denke ich so, oh fuck, hoffentlich wird es auch
sein. Ja, na klar.
Deswegen komme ich lieber erst spät, weißt du?
Das verstehe ich.
Um das nicht alles so mitzubekommen.
Ja.
Heute kann sein, dass das so und so ist und so. Ich so, nein.
Weißt du? Ja, das stimmt. Das ist auch ein Faktor, der macht nervös, geht uns auch so, wenn Probleme, die vor Ort zu handeln sind, wenn die an den Künstler herangetragen werden, immer schlecht.
Ja,
Backdrop vergessen. Genau, wie Backdrop vergessen. Ja. Scheiße, Show im Arsch, weißt du so.
Mach die Kuh,
heute konnten wir das nicht aufbauen.
Genau, das will ich gar nicht wissen. So, ne? Ich will dann einfach auf die Bühne gehen und spielen. Aber ich glaube, meine Crew weiß das mittlerweile und die sind auch sehr rücksichtsvoll.
Mit wie vielen Leuten ist es immer die gleiche Crew auf der ganzen Welt, wenn er unterwegs ist?
Nee, also wir haben natürlich verschiedene Abstufungen. Also wir sind jetzt auch nicht so, also wenn wir in Amerika spielen, eine Amerika-Tour machen, dann haben wir eine Crew. Würden wir zum Beispiel die deutsche Crew mitnehmen.
Mhm.
Obwohl wir immer ein bis zwei Leute dann amerikanische Crew auch gerne.
Aber FOH oder so muss ja einer sein, der euch.
Wir haben FOH/Tourmanager, der sehr, sehr, sehr gut arbeitet.
Ja.
Und den haben wir eigentlich bevorzugt immer dabei.
Mhm.
Und dann gibt es bestimmte Posten. Da haben wir in Amerika Leute, die gut sind und in Europa Leute, die gut sind. Aber eigentlich haben wir es schon gerne, wenn immer die ganze Crew weltweit dabei ist. Natürlich mit Abstufungen. Wenn wir hier in Europa unterwegs sind und auch in Amerika, haben wir eigene Produktion. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Südamerika und in Japan unterwegs sind und in Australien, dann müssen wir die Sachen vor Ort anmieten. So. Weil das geht gar nicht anders.
Viel zu teuer.
Außer du hast natürlich einen Privatjet, wie zum Beispiel Christoph jetzt.
Ja. Nimmst du deinen Lieblingsgitarren-Amp einfach mit.
Genau.
Ja.
Ja, Mensch, also wir haben auch noch unsere letzte Kategorie, die hat jetzt gar nicht so viel mit dir zu tun, ist aber Tradition. Wir haben immer Musiktipps. Bosshaus gibt es auf die Ohren.
In dem Fall auch gerne du. Ne? Also ja, wir also empfehlen.
Weil es uns auch wichtig ist, ein paar Sachen den Leuten da draußen mitzugeben, was man nicht so kennt. Ne? Mhm. Also vielleicht entdecken kann, was jetzt nicht im Radio rauf und runter läuft oder was sowieso im Rockbereich, wo auch immer, nicht alle sowieso schon wissen.
Ja.
Und da fangen wir mal an mit der Kategorie Sweet Old Time Music und möchte einen Künstler besonders erwähnen, der heißt Towns Van Zandt.
Ja, Towns Van Zandt, der ist geil.
Ein Country Blues Haudegen, der ein amerikanischer Musiker, Singer, Songwriter natürlich und gilt als einer der wichtigsten Stil-Ikonen der Alternativ-Country-Bewegung und hat wirklich große Songs geschaffen, ist ein genial tiefer Lyriker und sehr ehrlicher Typ, ist natürlich auch wie viele ganz ehrliche Typen den Drogen schwer verfallen und dem Alkoholismus und konnte da wirklich dann sein Innerstes nach außen kehren und in seiner Musik perfekt ausdrücken und auf den Punkt bringen. Immer wieder eine traurige Geschichte. Er wurde nie richtig bekannt, nie berühmt. Er hatte keinen Durchbruch oder irgendwie einen großen Erfolgsära und starb dann irgendwann 1997 im Alter von 52 Jahren an gebrochenem Herzen. Mit einem Herzinfarkt.
Dann. Oh, fuck.
Und aber er wird hochgelobt in der Musikpresse oder in der Fachpresse, weil er wirklich ein tolles musikalisches Gehör und Feeling hatte, um seine Songs und sein Innerstes in Songs auszudrücken. Er hat mal gesagt, there's only two kinds of music, there's blues and there's zippity-doo-dah. Was so viel heißt wie nicht so wichtig, ja. Ich denke nicht, dass meine Lieder alle so traurig sind. Ich habe ein paar, die sind nicht traurig, die sind nur hoffnungslos. Ja. Hört sich irgendwie bitter an, aber
das beschreibt es aber ganz gut. Aber das
tolle Songs und
so ein Storyteller, ne? Ja. Also was für den typisch ist, der singt nicht quasi Strophe, Strophe, Refrain, sondern erzählt Geschichten.
Ah, oh, geil.
Mhm. Und Tipp ist natürlich der Song Waiting Around to Die oder Mr. Mud and Mr. Gold. Zieht's da rein. Towns Van Zandt, Tipp Nummer 1.
Finde ich Nummer, gut, dein Tipp.
Das ist nicht schlecht, oder?
Ja.
Ja. Nummer 2.
C6 Steve.
Ja, das muss natürlich sein. Ist
einer. Kennst du C6 Steve? Musst du dir reinziehen. Und großartiger Typ, geiler Typ. Wir waren mit dem jetzt auf Tour, bei der letzten Tour waren wir dabei. Aber der ist, wie alt ist denn Steve? Ist 70? Mitte 70?
Ja, ein bisschen drüber, glaube ich.
Also so ein alter Blues-Hauding mit so einem Bart. Mhm. Also so 30 cm Bart, grau. Sieht aus wie ein Hobo, also ist ein Hobo. Mhm. Ne?
Ist in einer letzten Leben ein Hobos.
Mhm. Die Jeans fällt ihm fast vom Arsch irgendwie, immer so Cappy auf, so Holzfällerhemd, altes T-Shirt und hat die typischen Gitarren, also so Cigarbox-Gitars, also so mit so ein, zwei Saiten selbst gebastelt aus dem Nummernschild und irgendwie mit einem Flaschenöffner zum Seite spannen und so, also richtig geiler Typ.
Die Mississippi Drum Machine, so eine Zigarrenbox, eine umgebaute mit einem Piezo oder mit einer Grenzfläche, Mikrofon drin und dann stampft er dabei, wenn er spielt.
Also kommt auch aus der Straßenmusik dann.
Ja, ja, genau. Also es ist genial, er kann ultra krass Gitarre spielen, also und selbst mit drei Saiten auf der Gitarre. Viel Picking, viel Slide. Gitarre ist auch entdeckt mittlerweile auch in Kreisen in LA mit Josh Omme und mit Dave Grohl hat er jetzt sein letztes Album im Studio von Dave aufgenommen. Das heißt, der ist in seinem hohen Alter, ist noch viel zu erwarten und wird noch viel von ihm hören.
Ja.
Hoffentlich noch sehr, sehr lange. C6 Steve.
Songbeispiele.
Can You Cook?
Mit Bosshaus.
Eine Colorado. Eine Colorado.
Mach's kurz einmal.
Eine Koop mit Bosshaus. Aber auch zusammen auf der Bühne gespielt oder Doghouse Blues oder einfach alles von ihm.
Jeder der rockt einfach.
Ja, er rockt. C6 Steve.
Hast du eine Band, die du empfehlen kannst?
Also ich kenne auch einen Freund von mir, der hat für mich eine Inspiration für einen Text gemacht. Quasi, der hat mir die Inspiration für den Song Satan is Real gegeben.
Ja.
Dagobert, kennt ihr den?
Sagt mir jetzt so nichts.
Ist eigentlich ein Schweizer, wohnt allerdings in Berlin, auch bis vor kurzem noch hier im Prenzlauer, also im
Prenzlauer. Ich kenne nur den Erpresser Dagobert.
Genau, und Dagobert hat sich aber, glaube ich, an Dagobert Duck inspiriert. Da hat er seinen Namen angelehnt. Und der hat auch ganz viele schöne Songs. Das ist so ein sehr guter Songwriter, der sehr melancholische deutsche Musik macht. Die ist schon so ein bisschen, wie kann man es beschreiben, sehr traurig zum Teil, aber auch irgendwie hoffnungsvoll. Manchmal auch ein bisschen, ja, so ein bisschen uplifting und manchmal auch ein bisschen albern, aber auch immer gut. Immer sehr, okay. sehr
gut. Macht er alleine? Oder
so? Ja, das ist halt eine Band mittlerweile. Und
die heißt Dagobert.
Der Künstler heißt Dagobert.
Und die Band?
Die Band heißt auch Dagobert.
Okay.
Also ist quasi wie so eine Art Solo-Künstler. Also ich habe auch bei einem Song, der Song heißt Wir leben aneinander vorbei, da habe ich auch eine Kollaboration gemacht.
Aha, jetzt aber. Es geht leicht
von der Zunge. Und zwar habe ich da ein... er hat auf meiner Platte, auf meiner letzten Platte, hat er den Song, beim Song Fallen Brother, hat er ein Gedicht geschrieben für mich, was er in der Mitte auch aufführt. Und ich habe.
Live führt er das auf?
Ja, oder? Zum Teil auch. Ja. Wenn wir mal irgendwie in der gleichen Stadt sind oder so, der hat einen Wacken mit dabei und so. Und er ist jemand, der ich habe für ihn beim Song Wir leben aneinander vorbei ein Gitarrensolo gespielt. Und das Video ist auch großartig, weil wir beide, also er ist im Weltraum und fliegt der Sonne entgegen und explodiert dann am Ende auch und wird von der Sonne verbrannt und ich bin auf dem
Icarus.
Auf der Bodenstation, genau.
Alright, das klingt sehr interessant. Von Mille, Dagobert und Band oder was auch immer.
Wird gecheckt.
Dagobert mit
Wir
leben aneinander vorbei.
Das machen wir. Du hast ein Stichwort noch, was gerade gefallen ist. Interessiert mich noch. Wacken. Wacken ist doch für die...
Wir waren auch in Wacken, ne?
Ja, wir waren schon 4-5 Mal in Wacken oder so. Aber Wacken ist doch für...
Wir waren zusammen da, ne?
Leider nicht. Ja. Aber für die Metal-Seele ist Wacken doch das Zuhause, oder?
Erst war es das gar nicht so.
Nee?
Erst war es das so, ja, das war so... Das hat sich so entwickelt. Plötzlich war das Wacken da und wir haben ja mal 1996 das zum ersten Mal gespielt und da war es noch so im kleinen Rahmen, so, ne? Also ich glaube, 96 war es zum ersten Mal etwas größer. Und dann hat sich das entwickelt, so Ende der 90er war es dann wirklich so eine Institution und mittlerweile ist es natürlich, klar, es ist für die Metal-Seele und für alle Menschen, alle Metal-Bands auf der Welt, ist es so das Highlight.
Klar. Das ist das Mecker, ne? das größte Metal-Festival der Welt.
Man muss wirklich sagen, dass das wirklich, das ist ein Festival, das gewachsen ist und die Leute, die das sich ausgedacht haben. Das sind Menschen, die haben das nicht gemacht, damit das so groß wird.
Ja.
Die haben es gemacht, weil sie am Metal laufen.
Ja, na klar.
Und das
stimmt.
Und das ist so wie so eine Art, ja, das ist das Schöne an diesem, die schöne Geschichte hinter Wacken.
Es ist kein Coachella.
Kommerzieller Hintergrund.
Es ist kein kommerzielles Festival. Es gibt auch diese Szenepolizisten, die dann auch immer wieder meckern, so Wacken, kommerziell. Aber das ist wirklich von Fans für Fans.
Mhm. Ich liebe Wacken auch.
Ja, sehr. Das ist heute großer. Wir sind auch, selbst wir sind gerne da, obwohl wir jetzt nicht hundertprozentig da reinpassen. Der Spirit ist zwar ähnlich, ne?
Aber es geht um Rocken. Doch da klar, oder? Die
auf jeden Fall.
Ja, also wir haben auch Moshpit und alles passiert auch. Ja, also es ist schon
funktioniert sehr gut. So, habt ihr noch so Festivals, auf denen ihr auch, auf denen wir zusammen auftreten könnten jetzt zum Beispiel?
Ja, ich weiß nicht, Rock am Ring.
Da waren wir ein paar Mal.
So
jetzt das erste Mal letztes Jahr.
Ja, geil.
Download.
Download habt ihr gespielt?
Ja, haben wir cool, zweimal gespielt.
Cool, haben wir auch gespielt letztes Jahr.
Das ist, ist auch ein mega Festival.
Vor 2 Jahren.
Ich meine, man muss sagen, tragischerweise gibt es halt in Deutschland nicht viele Festivals für harte Mucke.
Es gibt nicht so
oder
viele.
Oder für Härte oder für
so viele,
große.
Es gibt nicht so viele Festivals,
die nicht so mainstreamig sind, ne?
Ja, vor allen Dingen, es gibt sehr viele Festivals für harte Musik, aber allerdings gibt es so die Festivals, wo dann Bosshaus mit Creator zusammen irgendwie auf dem Festival spielen.
Genau.
Was ja für meine Begriffe
die Uridee
Spirit
ist,
eines
oder?
Festivals eher ausmacht.
Na klar.
Weißt du, Festival bedeutet ja nicht 20 Bands aus dem gleichen Genre mit einer ähnlichen Musik, so mit einer ähnlichen musikalischen Ästhetik, sondern verschiedene Musikrichtungen.
Ja.
Deswegen Festival. Mhm. So wie bei Woodstock, da haben ja auch, was weiß ich, Joe Cocker und
oder wie Woodstock
Jimi Hendrix,
in Polen, da ist es ja ähnlich, ne?
Genau,
auch alle möglichen Genres.
Genau, und das ist für mich der Spirit eines Festivals. Ich würde am liebsten, wenn es nach mir ginge, würden wir es noch durchmischter.
Ja, ich finde es auch gut, weil genau, dass es genreübergreifend ist und dass die Chance ist, einfach, es geht nur darum, Spaß an Musik zu haben.
Richtig.
Und nicht aus welcher Szene du kommst.
Oder auch mal, um Neues zu entdecken, was
wo man
freiwillig so vielleicht nie hingekommen wäre.
Da sind wir wieder bei diesem gute und schlechte Songs, weil es gibt in jedem Genre gibt es so viele gute Sachen, die man auf einem Festival entdecken würde, wenn man offen für Musik ist. Und so ist es dann immer meistens so, okay, hier dürfen aber jetzt nur Metal-Band spielen und hier dürfen nur Independent-Band spielen und hier dürfen nur Punk-Band spielen. Das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen... Das ist
schade,
ja. Das ist eigentlich nicht der Festival-Spirit für mich. Also ja, ich
ist zu begrenzt, definitiv. Ja. Aber es ist ein gutes Stichwort oder Schlusswort. Es gibt nur gute und schlechte Songs, es gibt auch nur gute und schlechte Gäste und du bist ein sehr guter Gast gewesen. Einer unserer liebsten Gäste.
Vielen Dank, aber wir haben auch lange gesprochen, wirklich so mit am längsten, glaube ich, oder?
Ja, das aber es gibt...
Sehr, sehr interessant.
Eine Sache fällt mir noch ein, also weil mir fällt immer noch wieder was ein, so weil wir gerade vorhin haben wir nochmal gesprochen über so Kutten. Kutten sind im Metal ja irgendwie, was ist denn, was ist die Kutte für den Metaller so für, wie für den Jäger die Trophäenwand?
Das mag
so ein
sein,
bisschen,
ja.
Oder? Also die Kultur der Kutte. Natürlich für den veganen Trophäenjäger. Nee, aber die Kutte ist ja irgendwie in der Metal-Kultur erfunden worden und auch, also hat Tradition. Ist, glaube ich, ein ganz das Fashion-Teil schlechthin, oder?
Ich glaube, das kommt aus den 70ern.
Hast du extra deine Kutte oder?
Ja, deswegen habe ich heute meine Kutte rausgeholt. Tatsächlich, weil so über Metal nachgedacht. Habe mit Mitte vorgestern telefoniert und bin auch wieder eingetaucht in die ganzen alten Bands von damals. Und dann kommst du wieder auf, ne, wenn es Celtic Frost oder als du anriefst, habe ich gerade Death Angel gehört.
Ja.
Uralte Sachen irgendwie. Ja. Aber es gab so viel Zeug und dann hat man ja früher einfach diese... War es einfach wichtig, von den Bands, die man geil fand, die alle auf die Kutte zu packen?
Das ja, man wollte ja auch ein Statement setzen. Man wollte auch sagen, hey, ich supporte diese Bands. Und dann irgendwie fand es, ja.
Also und
ich
man hat auch Kumpels getroffen oder Leute auf irgendwo auf Mail bei Konzerten gesagt, ey, geil, du hast ja irgendwie von Voivod einen Aufnäher.
Genau.
Ach, geil, kenn ich auch.
Ja, der ist doch von 1990.
Ja, nicht so vielleicht. Also wenn, aber so, ne, das war so ein Erkennungs-
Genau, und dann,
Zeichen auch.
Weil das stammt auch aus einer Zeit, wo es noch nicht so viele Metal-Fans gab und die konnten sich durch diese modischen Accessoires einfach erkennen und auch ansprechen. Einer hatte eine Kutte an, dann wusstest du, du kannst erstmal hingehen und mit ihm sprechen und man findet immer ein gemeinsames Thema.
Absolut, du hattest also auch eine Kutte auf jeden Fall.
Ich hatte eine Kutte, allerdings nicht so viele Aufnäher. Ich hatte, glaube ich, einen Iron Maiden-Aufnäher von Peace of Mind, der aber so doof aussah, weil ich finde, das Peace of Mind ist der, wo Eddie die Haare nicht mehr hat und wo dann sein Gehirn auf ist.
Also, ja, so zusammengeschraubt.
Ja, und das ist so eine Zwangsjacke.
Ach, offen.
Das sah, sah irgendwie ein bisschen doof aus, das fand ich nicht so gut. die hatte ich mal eine Zeit lang und ansonsten war ich auch nicht so der Kuttentyp. Ich hatte eher so eine schwarze Kutte, so wie du jetzt, und dann so ein paar auf Anstecker nur oder so.
Ja, cool.
Ja.
Aber du, Sascha hat auch eine Kutte.
Ich habe auch eine Kutte, ja. Richtig. Die habe ich leider nicht an heute. Ja, keine Metal-Kutte, aber eine Rock'n'Roll-Kutte.
Ja, ja, also
ganz viel Pins.
Ja, ja, sowas. Ja, ja.
Und hier am Kragen war immer total weniger. Ausgewaschen. Der Kragen löst sich ab und so. Also uralt schon.
Wir haben das früher auch selber gemalt, weil in Ostberlin gab es ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ne? Also du konntest dir sowohl die Platten nicht kaufen oder nur selten oder für überteuerte Kohle oder eben aber auch so, konntest halt nicht in den Laden gehen und einfach so einen Aufnäher kaufen.
Nee, ich hatte
deswegen haben wir das, die Kutte selbst gemalt.
In Zittau. Meine Mutter kommt aus Zittau.
Ah.
Und ich hatte noch Cousins und Cousinen da. Und denen habe ich dann immer so zum Teil so Sachen da hingeschickt. So. Mhm. Deswegen kenne ich das.
Ja, mega. So, ja, wir haben ja sogar in West-Berlin im Plattenladen angerufen und gefragt, sollen die mal nachgucken, ob die die neue Slayer haben irgendwie. Und haben uns dann tierisch gefreut, wenn die sagen, ja, haben wir da. Und wir so, hihihi, mega geil. Also man hatte das Gefühl, man ist ganz nah dran. Man konnte es ja nicht haben, weißt du?
Ach so, ihr hattet das quasi nur gehört, dass sie die da haben. Und
wir wollten einfach
gefreut, dass sie da
haben. So, korrekt. Also, gefühlt war man ganz nah dran in dem Moment, weil die Käuferin gesagt hat, ja, die steht hier. Und man dachte sich so, geil, da steht's leer.
Ja, die ist da. Gut, dass der Quatsch vorbei ist.
Wusste man von so Ostfans?
Ja, wie gesagt.
Also gab es so Fanbriefe und sowas?
Wir haben Konzerte in Katowice Polen, gespielt. Ne? Genau. Und da sind die immer alle hingekommen. Und wir haben noch sogar Fotos, als sie dann kamen, haben wir Fotos mit denen gemacht. Und wir meinten so, irgendwann spielen wir Konzerte in Ost-Berlin. So.
Geil.
Und dann war das, 2 Jahre später war das dann schon. So, ne? Das ging dann so Schlag auf Schlag.
Nee.
So. Und das war, ja genau, das waren dann eben auch diese Momente, die man im Nachhinein als historisch empfindet. So.
Waren sie auch.
Waren sie auch.
Historische Band,
hier
zu Gast Creator. Das war eine große Ehre. Mille Petrozza war unser Gast heute bei...
Rodeo Radio, the Boss Horse Podcast.
Teil 5. Vielen, vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.